Das Thema heute Nachmittag heißt 1. Korinther 12 bis 14, die geistlichen Gaben. Auf der Einladung stand geschrieben, der Apostel Paulus gab in drei zusammenhängenden Kapiteln eine umfassende Darstellung der geistlichen Gaben und ihrer praktischen Ausübung. Ein gründliches Studium dieser Kapitel hilft, Gottes Gedanken im Blick auf den persönlichen Dienst für den Herrn besser zu verstehen. Zudem erleichtert es die wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit, zwischen echten Gaben und imitierten Gaben klar zu unterscheiden. Das ausgeteilte Skript umfasst den Text dieser drei Kapitel. Der Bibeltext hier von 1. Korinther 12 bis 14 entstammt der alten Elberfelder Übersetzung und wurde von mir leicht revidiert und dem Mehrheitstext angepasst. Der Mehrheitstext, das ist der Text, der abgestürzt wird durch 90% der etwa 5300 Handschriften des Neuen Testaments, die wir heute haben. Die zeigen eine unerhörte Einheit auf, und das ist darum auch ein wichtiges Argument, dass dieser Mehrheitstext eben den ursprünglichen Text wiedergibt. Ich habe dann diesen Text versehen mit gegen 80 kommentierenden Fußnoten. Sollen wir also Vers für Vers durch diese Kapitel hindurchgehen? Durch diesen Brief, den Paulus im Jahr 54 aus Ephesus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hatte. Die Gemeinde war in Unordnung und so musste vieles hier geklärt werden, Punkt für Punkt. In den Kapiteln 12, 13 bis 14 haben wir einen Themenblock vor uns, was ja gerade auch so deutlich eingeführt wird in Kapitel 12, Vers 1, wo es heißt, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. In Kapitel 15 geht es dann um das Thema der Auferstehung. Dort beginnt also wieder ein neuer Themenblock. So bilden also diese drei Kapitel eine ganz klare Einheit. Es ist allerdings so, dass jedes dieser drei Kapitel, 12, 13, 14, einen ganz besonderen Charakter trägt und eine besondere Thematik vor sich hat. Wir können diese drei Kapitel überschreiben mit den drei Namen des Heiligen Geistes, wie wir sie in 2. Timotheus 1, Vers 7 finden. Paulus sagt dort zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir werden sehen, in 1. Korinther 12 wird uns besonders vorgestellt der Geist der Kraft. Hier wird auch betont die Vielfältigkeit, wie der Heilige Geist wirkt. In Kapitel 13 haben wir dieses wunderbare Kapitel über die Liebe, über die göttliche Liebe. Und da passt der zweite Name, der Geist der Liebe. In 1. Korinther 14 geht es darum, dass die Gaben in der Gemeinde sinnvoll eingesetzt werden sollen. Und zwar immer mit dem Blick auf den anderen, damit der andere weitergeführt, auferbaut, geistlich eben weitergeführt wird. Und da muss man noch etwas besonnen sein und sich gut überlegen, was nützt eigentlich etwas und was nützt nichts. Paulus erklärt dort, dass man am Verstand erwachsen sein soll und nicht Kinder am Verstand. Und da passt genau der Name des Heiligen Geistes, er ist ein Geist der Besonnenheit. Man kann auch übersetzen, außer Besonnenheit ein Geist der Selbstbeherrschung oder des gesunden Sinnes. So passt das also ganz wunderbar zu diesen drei Kapiteln. Der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, der Geist der Besonnenheit. Wir lesen nun die ersten drei Verse in 1. Korinther 12, die ich überschrieben habe mit Vorbemerkungen zum Thema. Was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Heiden wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Also, Vers 1 macht deutlich, hier geht es um das Thema der geistlichen Wirkungen. In der Fußnote 1 habe ich erklärt, im Grundtext steht hier griechisch Pneumatikos. Das bedeutet geistlich. Und da müssen wir ergänzen im Deutschen, geistliche Wirkung oder geistliche Offenbarung, also wie sich der Heilige Geist entfaltet, geistliche Offenbarung, oder geistliche Gabe. Ich habe hier Wirkungen geschrieben und nicht Gabe. Und zwar werden wir noch gleich sehen, in 1. Korinther 12 geht es eigentlich nicht um das Thema, welche Gaben der Heilige Geist gibt, sondern es geht um das Thema, wie der Heilige Geist durch die bereits gegebenen Gaben wirkt. Also es geht hier ganz speziell um die geistliche Wirkung, die geistlichen Wirkungen. Und da sagt der Apostel Paulus, das ist ein Thema, wo die Gläubigen Klarheit darüber haben sollten. Das ist also ein fundamentales Thema für das Christenleben. Ich möchte nicht, dass ihr unkundig seid. Nun, wenn es um geistliche Wirkungen geht, will der Apostel klar machen, dass geistliche Wirkungen des Heiligen Geistes sind von ganz anderer Art als geistliche Wirkungen im Heidentum. Denn hier geht es um den Heiligen Geist und nicht um die unreinen oder bösen Geister. Und darum erklärt der Apostel, ihr mögt euch erinnern, als ihr früher eben Heiden wart, da habt ihr auch geistliche Kräfte, Wirkungen erlebt. Die Götzenbilder selber sind zwar nichts, ist nur Materie, stumme Götzenbilder, und trotzdem haben sie in Verbindung mit diesen Kulten erlebt, dass hier unsichtbare geistliche Wirkungen da sind. Und zwar heißt es, dass ihr zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Das ist das Typische, diese Passivität, und der Mensch wird einer anderen Macht ausgeliefert, die ihn so richtig in Bewegung bringt. Passivität ist etwas ganz Grundsätzliches, grundsätzlich Wichtiges in den heidnischen Kulten. Zum Beispiel im Hinduismus, im Yoga, übt man mit diesen Übungen, dass der Geist des Menschen mit der Zeit passiv wird. Darum sind diese Übungen auch ganz, ganz langsam, die dürfen nicht schnell gemacht werden. Die sind so angelegt, dass der Geist des Menschen durch ein längeres Training immer mehr passiv wird. Dann kann nämlich ein anderer Geist aktiv werden. Und das ist das Ziel. Wenn man lange Yoga-Übungen macht, wird man am Schluss sogar eine Phase erreichen, wo man Visionen bekommt. Aber das ist nur eine dieser Arten, wie man passiv werden kann. Man kann das Gleiche auch auf ganz andere Weise bekommen, nämlich durch den Gebrauch von Drogen. Darum viele Stammesreligionen, in vielen Stammesreligionen spielen Drogen, wie zum Beispiel bei indianischen Stämmen, eine wichtige Rolle. Der Schamane, der Zauberer, nimmt Drogen, um damit eben in einen Zustand der Passivität zu kommen. Und dann ist man ideal, eben hat man die idealen Voraussetzungen, dass ein anderer Geist die Kontrolle übernimmt. Man kann das aber auch zum Beispiel mit harten, monotonen Rhythmen erreichen. Das ist das, was seit Alters in afrikanischen Stämmen besonders geübt wird. Der Schamane wird dort stundenlang dem Tamtam ausgesetzt. Auch das macht den menschlichen Geist passiv. Und dann wird der Schamane so richtig von geistlichen Mächten mitgerissen. Das hatten die Korinther auch erlebt. Dass ihre Religion, die sie früher hatten, das war nicht einfach nichts. Sondern da waren Wirkungen. Aber typisch, sie sind passiv, sie werden so gewissermaßen mitgerissen von einer Macht. Und das ist ganz anders im Christentum. Da haben wir nach 2. Timotheus 1, Vers 7 eben einen Geist der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist führt uns gerade dahin, dass er uns hilft, uns selber zu beherrschen. Weiter. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Im Geist Gottes, Fußnote 2 erklärt, das heißt in der Kraft. Das ist die griechische Ausdrucksweise, um zu sagen, im Geist, das heißt, der Geist ist die Kraft. Der Heilige Geist erniedrigt also nie die Person des Herrn Jesus. Auf der anderen Seite ist es eben typisch, der Heilige Geist gibt der Person des Herrn Jesus die Herrlichkeit. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen, als nur ihm, also in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat den Heiligen Geist angekündigt am Vorabend der Kreuzigung. Und da hat er den Jüngern gesagt, Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist, der selber Gott ist, dem Vater und dem Sohn gleich was seine ewige Existenz anbetrifft, seine Allmacht, seine Allgegenwart. Er will nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern speziell den Sohn. Das ist der Ratschluss Gottes. Der Heilige Geist will den Sohn verherrlichen. Also man kann merken, im Heidentum ist dieses passive Mitgerissenwerden typisch. Und im Christentum, da wird die Person des Sohnes Gottes verherrlicht. Und darum, sobald in der Verkündigung nicht der Sohn in besonderer Weise im Zentrum steht, dann muss man aufhorchen. Der Geist Gottes spricht nicht besonders viel von sich, sondern vom Sohn. Ganz wichtig. Und zwar von seiner Autorität. Die wird hier besonders vorangestellt, Jesus Herr nennen. Ich habe diese Anekdote auch schon erzählt, denke ich. Ein indischer Evangelist war am Bahnhof und musste lange warten. Da wollte er die Zeit ein bisschen mit Predigen ausnützen. Er hatte begonnen zu evangelisieren, oder wollte er beginnen zu evangelisieren. Da kommt ein Moslem und sagt ihm, die Bibel ist falsch. Wieso? In der Bibel steht, man kann nur im Geist Gottes sagen, Herr Jesus. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt hör mal gut zu. Ja? Herr Jesus. Die Bibel ist falsch. Habe ich den Heiligen Geist? Nein. Siehst du? Ich kann Herr Jesus sagen. Und dann hat er gesagt, ja gut, wart mal ein bisschen. Und hat die Leute auf dem Bahnhof herbeigerufen, kommt mal alle her. Da steht jemand, der möchte euch ein Bekenntnis ablegen. Und dann ist der Muslim verschwunden. Es geht nicht darum, dass man sagen kann, Herr Jesus. Es geht darum, dass man, wenn man das sagt, wirklich meint, der Herr Jesus ist die Autorität in meinem Leben. Und das kann man nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir Menschen würden uns nie der Autorität des Sohnes Gottes beugen. Aber es ist doch bedenkenswert, während in den Evangelien, wo der Herr Jesus beschrieben wird als der erniedrigte Christus, meistens gesprochen wird über Jesus, so finden wir ab Auferstehung, Himmelfahrt und Verherrlichung zur Rechten Gottes, Apostelgeschichte 1, finden wir dann den so häufigen Gebrauch Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und da sollte man sich schon auch Gedanken machen, wenn man dauernd über den Sohn Gottes spricht als Jesus, 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 warum eigentlich nicht Herr Jesus? Weil er ist der verherrlichte Herr, der jetzt den Platz eingenommen hat als Mensch und Gott zu Rechten des Thrones im Himmel. Und wir wirken hier auf der Erde unter seiner Autorität. Und wenn wir ganz bewusst, nicht einfach als Gewohnheit, so als leere Gewohnheit, sondern ganz bewusst eben ihn nennen, Herr Jesus, dann drückt das eben das aus, was der Heilige Geist auch in uns wirken möchte. Also, diese beiden Hauptpunkte haben wir hier in den Vorbemerkungen zum Thema Verse 1 bis 3. Jetzt gehe ich weiter zu 4 und folgende. Diese Verse habe ich überschrieben mit Vielfalt der Gaben, Dienste und Wirkungen. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten. Und doch ist derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wir haben hier drei wichtige Ausdrücke. Gnadengaben, Dienste, Wirkungen. Sie sind nicht dasselbe, aber sie hängen eng miteinander zusammen. Und sie werden hier gleich verbunden mit dem dreieinen Gott. Es wird in Verbindung mit diesen drei Ausdrücken wird gesprochen über den Geist, über den Herrn und dann über Gott. Übrigens, Herr ist im Alten Testament ein Ausdruck, der eben besonders Gott bezeichnet. Ja? Und wenn man im Judentum über Jahwe spricht, benutzt man den Ausdruck Herrn. Ja? Aber im Neuen Testament wird besonders der Sohn mit diesem Ausdruck Herr bezeichnet. Das betont eben seine Autorität, aber auch seine Gottheit. Es geht hier aber um den dreieinen Gott. Und darum wird gesprochen über Geist, Herr, Gott. Nun, der Ausdruck Gnadengaben, habe ich in der Fußnote 4 erklärt, entspricht griechisch Charisma. Von diesem Ausdruck leitet sich übrigens der heutige Gebrauch oder Ausdruck charismatisch oder charismatische Bewegung ab. Charisma bedeutet einfach Gnadengeschenk, unverdientes Geschenk. Charis bedeutet Gnade. Und Charisma ist die Gnadengabe, das unverdiente Geschenk. Das kann bezeichnen spezielle Begabungen, die Gott gibt. Aber ich habe hier auch noch verwiesen auf Römer 6, Vers 23. Sollte jeder auswendig kennen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das ewige Leben wird dort als Charisma bezeichnet. Also in dem Sinn ist jeder, der ewiges Leben hat, ist charismatisch, ja? Ja, aber eben man merkt, die Reaktion zeigt es, dass der Ausdruck charismatisch hat eine ganz neue Bedeutung bekommen, eine sehr eingegrenzte Bedeutung, denn man meint damit insbesondere übernatürliche Begabungen. Aber der biblische Gebrauch ist viel, viel weiter. Er meint einerseits übernatürliche Begabungen wie Sprachenreden, Heilungen und so weiter, aber auch Begabungen wie Hilfeleistungen. Auch die werden als Charisma bezeichnet. Aber dann auch das ewige Leben und in 1. Korinther 7,7 geht es um die Frage, soll man heiraten oder nicht? Und der Apostel Paulus erklärt, natürlich ist Heiraten eine gute Sache. Aber wenn jemand von Gott einen speziellen Weg geführt wird der Ehelosigkeit, dann hat er besondere Vorteile im Dienst für den Herrn. Weil er dann von manchen Pflichten entbunden ist und so Dinge tun kann, die ein Verheirateter nicht gleich tun könnte. Und dann erklärt Paulus in 1. Korinther 7,7: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Er hatte den Weg der Ehelosigkeit gewählt. Aber nicht, weil er ans Zölibat geglaubt hätte oder die Ehe verachtet hätte, sondern weil Paulus eben einen ganz schwierigen Dienst tun sollte, den er so in der Weise nur tun konnte als Unverheirateter. Und dann sagt er, aber ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also es ist ein Charisma von Gott, wenn man den Weg der Ehe gehen darf. Und es ist ein Charisma von Gott, wenn er uns die Kraft gibt, wegen dem Dienst für Gott, den Weg der Ehelosigkeit zu gehen. Also, da wird man auch schon charismatisch, ja? Wenn man geheiratet ist oder eben nicht verheiratet ist. Ja, das wollte ich einfach zeigen, um deutlich zu machen, wie weit dieser Begriff in der Bibel ist und wie stark man ihn heute eben verengt hat gegenüber dem biblischen Sprachgebrauch. Dann haben wir aber außer Gnadengaben, und jetzt in 1. Korinther 12 bis 14 geht es hier um spezielle Begabungen, die Gott den Erlösten gegeben hat, um ihm zu dienen. Aber Begabungen, die sie nicht verdient haben. Eben unverdiente Gaben. Dann haben wir den zweiten Ausdruck Dienste und schließlich Wirkungen. Nicht wahr? Wir können uns vorstellen, zwei haben die gleiche Gnadengabe. Sie sind beide Evangelisten. Aber das heißt nicht, dass sie den gleichen Dienst tun. Ja, der eine kann als Evangelist, sagen wir, zum Beispiel öffentliche Vorträge halten und der andere geht als Evangelist auf den Marktplatz und spricht mit den Leuten. Sie haben die gleiche Gnadengabe, aber sie tun in diesem Fall unterschiedliche Dienste. Also die Dienste sind auch eine Vielfalt, die Gott wirkt. Verschiedenheiten von Gnadengaben, es gibt da eine Fülle von verschiedenen Begabungen, aber es gibt dann auch Verschiedenheiten von Diensten, die eigentlich noch größer ist als die Verschiedenheit von Gaben. Denn mit einer derselben Gabe kann man ganz unterschiedliche Dienste tun. Und schließlich, drittens, es sind auch Verschiedenheiten von Wirkungen. Ja, wir können uns vorstellen, ein Evangelist oder zwei Evangelisten, sie haben beide die gleiche Gnadengabe. Und sie gehen beide auf den Marktplatz und sprechen mit den Leuten. Sie tun den gleichen Dienst. Aber sie tun das trotzdem ganz unterschiedlich. Die Art und Weise, wie der Heilige Geist durch diese Menschen, durch diese Evangelisten wirkt, ist in jedem Fall wieder anders. Das heißt, auch da gibt es eine Verschiedenheit von Wirkungen. Und diese ganze Fülle kommt eben von Gott. Verschiedenheiten von Gnadengaben, derselbe Geist. Verschiedenheiten von Diensten, derselbe Herr. Verschiedenheiten von Wirkungen, derselbe Gott. Und wichtig, dieser Gott wirkt das alles in allen. Das sollte man eigentlich auch noch unterstreichen, in allen. Es gibt also im Christentum nicht eine Einteilung in die Aktiven und die Passiven. Oder in den Klerus und die Laien. Oder in den Pfarrer und das Volk. Oder man kann das noch anders unterteilen. Letztlich kommt es immer aufs Gleiche heraus. Nein, Dienst für Gott ist für alle. und Gott will wirken durch alle Erlösten. Das ist genau das Thema, was die Reformatoren neu entdeckt haben aus der Bibel. Sie nannten das das allgemeine Priestertum. Sie merkten, das stimmt ja gar nicht, was uns jahrhundertelang gelehrt wurde. Es gibt gewisse Gläubige, die sind Priester, die haben eine besondere Stellung, und dann gibt es die Laien. Nein, nach der Bibel, 1. Petrus 2, alle Erlösten sind Priester und sollen Gott dienen. Und hier haben wir dieses Prinzip auch, derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Vers 7 unterstreicht dies nochmals, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Nicht einigen, einem jeden. Also jeder einzelne Erlöste ist berufen zum Dienst und der Heilige Geist möchte durch ihn wirken. Hier haben wir nun diesen Ausdruck Offenbarung des Geistes. Also wie sich der Heilige Geist durch seine Wirkung mitteilt, spürbar, erlebbar macht. Darum habe ich eben in Kapitel 12, Vers 1 angegeben in der Fußnote, was aber die geistlichen Wirkungen oder die geistlichen Offenbarungen anbetrifft. Der Ausdruck Offenbarung habe ich eben von Vers 7 hergeleitet. Weil hier steht wirklich Offenbarungen, Offenbarung des Geistes. Also so, wie der Heilige Geist sich mitteilt durch seine Wirkungen. Und da wird betont, wenn der Geist Gottes das tut, tut er es immer so, dass es nützlich ist. Es muss anderen dienlich sein, zum Nutzen gegeben. Nun kommt Verse 8 bis 11 eine Liste mit 9 Gnadengaben. Gleich im Titel Liste mit 9 Gaben habe ich eine Fußnote. 5. Weitere Listen von Gnadengaben. 1. Korinther 12, 28 bis 30. Römer 12, 6 bis 8. Epheser 4, 11 bis 12. Keine der Listen ist vollständig. Aber die verschiedenen Listen, zum Teil überschneiden sie sich oder ergänzen sich in jedem Fall. Also diese Liste hier ist nicht eine vollständige Auflistung, sondern es soll einfach so beispielshaft jetzt gezeigt werden, wie das aussieht mit den Gnadengaben und mit der Verschiedenheiten von Gnadengaben und Verschiedenheiten von Wirkungen. Vers 8. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Übersetzung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Also die 9 Gaben sind das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glaube, und damit ist eben gemeint ein ganz besonderes Maß an Glauben. Glauben haben ja alle Erlösten. Sonst wären sie ja nicht erlöst. Nur durch Glauben werden wir errettet. Aber das sind zum Beispiel Leute wie wir sie kennen aus der Missionsgeschichte, die sich durch einen ganz besonderen Glauben, ein ganz besonderes Vertrauen in Gottes Fürsorge eben ausgezeichnet haben. Wie zum Beispiel der Waisenvater von Bristol. Und viele andere, die so ein Maß von Vertrauen gehabt haben, wie das der normale Christ nicht hat. Und da liegt eine besondere Gnadengabe vor. Also, jetzt haben wir 1, 2, 3. Viertens, Gnadengaben der Heilungen. Dann Wunderwirkungen. Dann Weissagung. In der Fußnote habe ich geschrieben, oder Prophetie. Auf Deutsch hat man zwei Wörter, Weissagen oder Prophetie. Aber es ist auf Griechisch immer das Wort, immer dasselbe Wort. Auf Französisch kennt man zum Beispiel nicht diese zwei Ausdrücke, Weissagen und Prophetie. Da steht immer Prophetie. Ja? Und so ist es auch später im Text von 1. Korinther 12 bis 14. Wenn Weissagung steht, ist das immer gleich das gleiche Wort wie Prophetie. Einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Und dann weiter verschiedene Arten von Sprachen. Fußnote 8 erklärt, im Griechischen steht das Wort Glossa. Glossa bedeutet Sprache, Fremdsprache oder auch Zunge als Organ. Eben, weil die Zunge als Organ ist ja ganz wesentlich, damit wir überhaupt sprechen können. Ohne Zunge funktioniert die Kommunikation nicht. Und hier in 1. Korinther 12 bis 14 meint es nie das Organ, sondern immer die Sprache bzw. die Fremdsprache. Das ist gleich wie auf Französisch, da hat man auch das Wort langue, das bedeutet die Zunge im Mund, und andererseits die Sprache. Aber der Textzusammenhang macht immer deutlich, ob wir jetzt von Sprache reden oder eben von der Zunge als quicklebendiges Organ im Mund. Und noch eine weitere Gabe, Übersetzung der Sprachen. Bei Übersetzung habe ich Fußnote 9 hingesetzt oder Auslegung. Also das Wort bedeutet beides, reine Übersetzung des Textes oder Erklärung des Textes. In 1. Korinther 12 bis 14 werden wir sehen, geht es immer darum, dass eine Fremdsprache eben in eine andere Sprache übertragen wird. Und darum ist in diesem Zusammenhang natürlich besser, dass man sagt Übersetzung und nicht Auslegung. Nach diesen Beispielen von Vielfalt wird in Vers 11 erklärt, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Nun, wichtig, es heißt hier im Präsens, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist. Ich habe in der Fußnote erklärt, die Verbform im Griechischen ist hier ein Durativ. Das bedeutet immer wieder, fortwährend. Also alles dieses aber wirkt immer wieder oder fortwährend ein und derselbe Geist. Auch nachher sind es Durativformen. Einem jeden insbesondere immer wieder austeilend, wie er will. Dann merken wir, hier geht es nicht darum, dass eine Person eine Gabe vermittelt wird, sondern hier geht es darum, wie der Heilige Geist durch die existierenden Gaben ständig wirkt, ständig am Wirken ist. Also durch diese Gaben, das Wort der Weisheit, Heilung, Weissagung und so weiter, da wirkt der Heilige Geist beständig. Und zwar, eben wieder wie betont, nicht nur bei einigen, einem jeden. Darum habe ich das auch hier wieder unterstrichen. Und diese Wirkung teilt er aus, ständig. Und nun versteht man wieder, warum ich eben Kapitel 12, Vers 1 wiedergegeben habe, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft. Eben weil es hier in Kapitel 12 besonders darum geht, wie der Heilige Geist dies alles wirkt durch die Gaben bei jedem Einzelnen. Und das tut er ganz souverän, wie er das möchte, wie er das will. Bei wie er will habe ich in der Fußnote geschrieben, der Heilige Geist, also Gott, der Heilige Geist, ist eine Person. Eine Person besitzt Wille, Gefühl und Handlungsfähigkeit. Ich habe es immer wieder gemerkt, wie Leute, wenn sie das Wort Person hören, dann denken sie, Person, das ist ein Mensch. Nein, eine Person ist nicht zwingend ein Mensch. Der Engel Gabriel ist auch eine Person. Und Engel Gabriel ist ein Mensch. Er ist nicht ein Mensch, sondern ein Engel. Und Gott ist Gott, aber er hat einen Willen, wie jede Person, als Mensch oder als Engel, einen Willen, ein Gefühl, und Gott handelt. Nicht wahr? Etwas, was keine Person ist, zum Beispiel ein Stuhl, hat keinen Willen, hat kein Gefühl. Auch beim Computer ist es so. Der Computer hat keinen Willen. Der macht das, was ich will, und manchmal auch nicht, aber das ist nicht, weil er einen Willen hat, sondern einfach, weil das Programm so abgeht, ja? Er hat kein Gefühl und er kann nicht von sich aus handeln, ja? Er ist nur ein Instrument. Aber eine Person hat diese Eigenschaften. Der Heilige Geist besitzt Wille, wie er will. Er hat Gefühl. In Epheser 4, Vers 30 wird gesagt, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und in Römer 15, Vers 30 wird gesprochen von der Liebe des Geistes. Und er selber ist ja nach 2 Timotheus 1, 7 ein Geist der Liebe. Und Handlungsfähigkeit, hier in unserem Vers heißt es, er wirkt und er teilt aus, einem jeden insbesondere austeilend. So ist eine Person. Das ist ganz wichtig, weil die Zeugen Jehovas haben ja die Irrlehre, dass der Heilige Geist nur eine unpersönliche Kraft sei. Das ist nicht wahr. Und er ist Gott. In Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Ananias, warum hast du den Heiligen Geist betrogen? Und erklärt gleich darauf, du hast nicht Menschen gelogen, sondern Gott. Also, dann ist der Heilige Geist Gott. Jetzt gehen wir weiter. Nun kommt das Thema ab Vers 12, der Leib Christi und die Gnadengaben. Ich lese, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib. Ist er deswegen nicht vom Leib, von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltungen in dem Leib seien, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Nun kommt ein neues Thema hinein, in das Thema der Gaben. Das wird jetzt verbunden mit dem Thema des Leibes. Zuerst wird erklärt, der menschliche Körper, das ist eine Einheit, das ist etwas für sich. Aber diese Einheit besteht aus einer Vielfalt. Denn der Körper hat viele einzelne Glieder. Aber trotz dieser Vielfalt ist es eben doch eine Einheit. Ja, darum wird das so wieder umgekehrt. Alle Glieder des einen Leibes, aber obgleich viele, ein Leib sind. Und nun kommt die Übertragung, also auch der Christus. Jetzt merken wir, der Leib wird hier mit dem Christus verglichen. Aber was meint das, der Christus? Ich habe in Fußnote 15 erklärt, Christus bedeutet, oder mit Artikel, der Christus hier, bedeutet der Leib. Das bedeutet, Christus vereinigt mit den Erlösten der Gemeinde. Nicht wahr? In Epheser 3, 4 bis 6 beschreibt Paulus das Geheimnis des Christus. Und das Geheimnis des Christus ist der eine Leib, der besteht aus Christus und den Erlösten. Ich lese Epheser 3, Vers 4. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Und jetzt wird es erklärt, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte, wörtlich sogar Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also das Geheimnis des Christus ist, die zum Glauben gekommenen Heiden sind nun mit den bekehrten Juden zusammengefügt worden zu einem Leib. Mit Leib, ja? Und da sehen wir nun, das Ganze, der ganze Leib Christi wird hier auch genannt der Christus. Also der Ausdruck Christus oder Messias bekommt im Neuen Testament eine neue Bedeutung. Es meint Christus, der sich verbunden hat mit allen Erlösten. Den Erlösten der Gemeinde. Das war im Alten Testament nie mitgeteilt. Das Wort Messias bedeutete immer den Sohn Gottes. Und jetzt plötzlich wird dieses Wort erweitert. Das meint der Sohn Gottes verbunden mit den Erlösten. In 1. Korinther 1, 13 habe ich auch noch angegeben. Dort wird das erste Problem in Korinth angesprochen. Und Paulus sagt in Vers 10, er hört, dass es Spaltungen gibt in Korinth. Vers 12, ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Also die einen betrachten sich als Anhänger von Paulus, das ist ein Glied, ja, am Leib Christi. Andere waren Anhänger von Apollos, wieder andere von Petrus, Kephas. Und andere sagten, ja, die Leute brauchen wir nicht. Wir sind nicht von Menschen abhängig, wir sind nur von Christus abhängig. Ich aber bin Christi. Und dann sagt Paulus, ist der Christus zerteilt? Das heißt, ist der Leib, der besteht aus Christus und allen Erlösten, ist der irgendwie entzweit, dass ihr das so aufteilen wollt? Auch da hat der Ausdruck der Christus diesen erweiterten Sinn. Also das mit dem menschlichen Körper verhält sich also so, wie es sich verhält mit Christus und den Erlösten. Man kann also sagen, Gott hat den menschlichen Leib so geschaffen, weil er schon vor Grundlegung der Welt diesen Plan hatte. Vom Leib Christi. Ja, es wird ja erklärt in Epheser 3, dieses Geheimnis war im Alten Testament verborgen und zwar verborgen in Gott, wird in den weiteren Versen gesagt, und es wird dort gesprochen von dem ewigen Ratschluss Gottes. Also das war Gottes erster Gedanke. Und Gott hat den menschlichen Leib, Adam, den er aus Ackererde erschaffen hatte, geformt, damit das letztlich ein Abbild ist von diesem Plan Gottes, Christus und seine Gemeinde. Das zeigt etwas von dieser Erhabenheit des Planes Gottes mit der Gemeinde. Ich lese weiter Vers 13. Denn auch in einem Geist, wieder in der Kraft von einem Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Hier haben wir die Taufe des Heiligen Geistes. Dieser Ausdruck von Taufe mit Heiligem Geist finden wir in den Evangelien. Zuerst in Matthäus 3, bei Johannes dem Täufer. Er sagt, ich kann das ganz kurz aufschlagen, Matthäus 3, Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende, das ist dann der Messias, aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, dessen Worfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Hier wird gesprochen über Taufe mit Heiligem Geist. Aber es wird nicht erklärt, genau was das zu bedeuten hat. Ja? Aber halten wir mal diese Stelle offen. Man findet eine Parallelstelle dann in Markus 1, in Lukas 3, in Johannes 1. Ja, also viermal. Und jedes Mal ist es so, dass wir immer uns noch fragen, was meint das eigentlich ganz genau? Da haben wir vier Stellen. Die fünfte Stelle kommt vor in Apostelgeschichte 1, wo der Auferstandene kurz vor Pfingsten sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 5, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und dann kommt das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt vom Himmel auf die Erde. Also irgendwie muss das Taufen mit Heiligem Geist etwas zu tun haben mit dem Pfingstereignis. Ja? Und dann die sechste Stelle, Apostelgeschichte 11, Vers 16. Da sind Römer Christen geworden. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus sagt in dem Zusammenhang, 11, Vers 16, ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Das ist eine Erinnerung von Petrus an Apostelgeschichte 1, Vers 5. Ja? Jetzt haben wir sechs Stellen. Und immer noch fragen wir, was ist es genau? Und jetzt kommt die siebte und letzte Stelle. 1. Korinther 12, Vers 13. Und die erklärt noch ein bisschen mehr. Wir haben nämlich gelesen, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Taufen bedeutet ja etwas in ein anderes Element hineinführen. Ja, wenn Johannes getauft hat mit Wasser, dann hat der menschliche Körper in das Element Wasser eingefügt. Ja? Und die Griechen brauchten das Wort Baptizo. Taufen brauchten sie zum Beispiel auch im Sinn von Färben. Weil man beim Färben Kleidungsstücke in die Farbe eintauchte, ein anderes Element hineinbrachte. Oder es wurde auch verwendet zum Beispiel fürs Untergehen von einem Schiff, eben das auch in ein anderes Element eingefügt wurde. Und hier lesen wir, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das heißt, Menschen, die früher Einzelwesen waren, werden in ein neues Medium, in ein neues Element eingefügt, in den Leib Christi. Will sagen, die Taufe mit Heiligem Geist bedeutet, dass ein Mensch, der sich bekehrt, ein Glied am Leib Christi wird. Ja, jetzt folgt daraus, wer nicht mit Heiligem Geist getauft ist, ist gar kein Christ. Denn ein Christ ist ein Glied am Leib Christi. Und es steht hier nichts von einer mystischen Erfahrung, wo man irgendwie passiv wird, ja, dabei. Ihr seid getauft und interessant, der Apostel Paulus sagt das von allen Korinthern. Er sagt nicht, die meisten unter euch sind geistgetauft. Er sagt, denn auch in einem Geist sind wir alle, habe ich wieder unterstrichen hier, dass alle zu einem Leib getauft worden. Und da kommt es eben nicht darauf an, ob man Jude war oder Grieche, es seien Juden oder Griechen. Kommt also nicht darauf an, woher wir kommen. Gott vereinigt das, was früher getrennt war, Juden und Heiden. Es kommt auch nicht darauf an, aus welcher sozialen Schicht wir kommen, es seien Sklaven oder Freie. Das ist alles nicht mehr wichtig in der Gemeinde. Und so sehen wir, wie dieser Ausdruck von der Taufe des Heiligen Geistes so verdreht worden ist in der jüngeren Vergangenheit. Überhaupt nicht das, was in der Bibel steht. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf Matthäus 3. Das gibt gerade nochmals einen Hammer. Und zwar heißt es hier, 3 Vers 11b, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und wie viele Menschen gibt es in unserer Zeit, die beten um eine Feuertaufe? Und ich muss sagen, oh, wenn das nur nicht erhört wird, ja? Denn jetzt, Vers 12 kommt dazu, dessen Worfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes der Täufer sagt, der Messias wird kommen und er wird nun aufräumen in Israel. Er wird unterscheiden zwischen denen, die Weizen sind, und denen, die Spreu sind. Den Weizen, das meint die wahren Gläubigen aus Israel, die wird er zusammenfügen, sammeln. So wie man den Weizen zusammenbringt, ja? Das entspricht der Taufe mit Heiligen Geist zu einem Leib. Und die Spreu wird verbrannt, das ist die Taufe mit Feuer. Da wird nämlich die Spreu wird in das Feuer eingefügt. Ja? Ein anderes Element einfügen. Hier ist es das Feuer. Nicht das Wasser, nicht der Leib, sondern das Feuer. Und das heißt ewige Verdammnis. Also die Taufe mit Feuer, die sollen wir uns nie wünschen. Das ist wie wenn jemand sich verflucht. Gut, ich meine, diejenigen, die das tun, die tun das nicht in dieser Absicht. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was es eigentlich bedeutet, ist man schockiert. Das ist genau das, was wir nicht beten sollen. Ja. Und der Herr wird das auch nicht erhören, wenn das in Unwissenheit gebetet wird. Das ist ja uns klar. Aber nur um zu sagen, wie geht man mit der Bibel heute um? Und man nimmt einfach einen Ausdruck, Taufe mit Feuer, und das tönt ein bisschen enthusiastisch und lebendig, ja. Aber es meint etwas ganz anderes. Also, gehen wir zurück zu 1. Korinther 12, Vers 13. Und wir sehen, wie wichtig es ist, wenn wir ein Thema in der Bibel haben, dass wir zu allen Stellen hingehen und versuchen, die Stellen so zusammenzutragen. Also wenn das nächste Mal eine Diskussion gibt über Taufe mit Heiligem Geist, dann sind wir gewappnet. Es gibt 7 Stellen. 4-mal am Anfang der Evangelien, Johannes der Täufer kündigt an. Dann 5. Stelle Apostelgeschichte 1, vor Pfingsten sagt der Herr, jetzt kommt es bald. Dann Apostelgeschichte 11, Petrus erinnert sich an die Ankündigung des Herrn. Und dann 1. Korinther 13, dort wird es am ausführlichsten erklärt. Ja, da haben wir das beieinander. Ja, so kann man sich das eben einprägen. Man kann nicht einfach so 7 Stellen einfach so auswendig lernen, sondern muss sich das irgendwie strukturieren. Ja? Am Anfang der Evangelien, Johannes der Täufer, Dann funktioniert es, dann hat man das immer präsent. Nun wird weiter erklärt, Vers 14, das sind also ganz unterschiedliche Menschen, sind jetzt zusammengefügt worden durch den Heiligen Geist. Aber dieser Leib ist nun eben nicht ein Glied, sondern es sind viele. Und nun, wenn der Fuß reden sagen würde, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib. Fußnote 18 sagt, das ist das Problem des Minderwertigkeitskomplexes. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wiederum Minderwertigkeitskomplex. Also der Herr hat ganz souverän uns in den Leib eingefügt, wie er das wollte. Das konnten wir nicht wählen. Und schon als Glied ist jeder Gläubige individuell platziert, ja? Und dann haben wir gesehen, dann gibt es die unterschiedlichen Gnadengaben, die unterschiedlichen Dienste und die unterschiedlichen Wirkungen. Es ist so vielfältig, aber Gott ist ja so, wenn wir uns mit der Tierwelt beschäftigen, auf dem Land, in der Luft, in den Meeren, diese unfassliche Vielfalt. Wenn wir uns mit Astronomie beschäftigen, diese unglaubliche Vielfalt an Planeten, an Sternen und dann an Sternensystemen. Es ist unfasslich, aber das, so ist Gott. Und das sehen wir eben, diese Vielfalt und diese Vielfarbigkeit sehen wir gerade in der Gemeinde. Also niemand soll denken, ja gut, jetzt habe ich diese Position und weil ich diesen Platz habe, dann bin ich eigentlich, gehöre ich nicht dazu. Nein, das ist Minderwertigkeitskomplex und das ist falsch. Aber es gibt auch das andere, kommt gleich, ich fahre weiter, Vers 17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Ja, da fällt es uns auf, wie wichtig die Vielfalt ist. Also wenn ich jetzt 70 Kilogramm Auge wäre, alle würden davon springen. Das ist ein Monster! Oder 70 Kilogramm Ohrmuschel. Das ist ein Monster. Also es braucht eben gerade diese Vielfalt. Wir wollen kein Monster, sondern wir wollen das annehmen, wie Gott diese Vielfalt gemacht hat. Also zufrieden sein, dankbar sein dafür, wie Gott uns in dem Leib platziert hat. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, Vers 18, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Gott ist völlig souverän. Das können wir nicht beeinflussen. Genauso wie wir nicht beeinflussen konnten, in welchem Land wir geboren werden sollten. Ja? In welche Kultur, welche Familie, welche Eltern, das konnten wir nicht wählen. Das ist Gottes souveräner Plan und wir dürfen uns einfach darunter stellen. Da haben wir am wenigsten Probleme, oder? Wenn wir nämlich in solchen Dingen, die wir nicht beeinflussen können, rebellieren innerlich, da haben wir immer Probleme. Ja, weiter. Vers 18 habe ich gelesen, Vers 19, wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Also wir müssen bei der Vielfalt auch wiederum nicht die Einheit vergessen. Ich habe schon in Fußnote 14 geschrieben, im Zusammenhang, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat. Dieser Vers betont sowohl die Bedeutung des Individuums als auch des Kollektivs. Das klingt ein bisschen philosophisch, aber das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Die katholische Kirche hat in ihrer Lehre den Wert gelegt auf das Kollektiv. Die Kirche ist alles. Der Einzelne ist eigentlich ein Nichts. Auf den kommt es überhaupt nicht drauf an. Die Kirche, das ist die Sache. Und die Reformatoren haben gemerkt, das ist falsch. Es geht um den Einzelnen vor Gott. Man wird nicht einfach errettet, weil man zur Kirche gehört, sondern der einzelne Mensch muss sich bekehren. Der einzelne Mensch muss glauben, ganz persönlich glauben an das vollbrachte Opfer des Herrn Jesus und wird so errettet. Und so haben die Reformatoren sehr viel Gewicht gelegt auf das Individuum, auf den einzelnen Menschen vor Gott. Und sie haben auch Wert darauf gelegt, dass jeder auch persönlich die Bibel liest. Nicht einfach die Kirche lehrt und der Einzelne hat gar nichts zu denken, ja? Nein, die Reformatoren haben gesagt, wir müssen die Bibel übersetzen in die Landessprachen und die Leute sollen beginnen, die Bibel zu studieren. Jeder Einzelne. So haben sie das Individuum betont. Das ist ganz wichtig. Aber in der Folge ist das in der Entwicklung der Reformation und dann hin zu den evangelikalen Kirchen ist das Individuum so stark betont worden, dass man wieder das Kollektiv vergessen hat. Ja? In den meisten christlichen Gemeinden ist es heute so, da kann jeder zum Abendmahl kommen. Ja, er muss sich selber prüfen. Gut, ist auch richtig, so steht es in 1. Korinther 11. Aber man stellt bald fest, dass es gibt Leute, die können sich gar nicht selber prüfen. Oder sie tun es einfach nicht. Da lebt jemand wirklich in offener Sünde und er denkt, ja gut, aber ich denke, es ist in Ordnung so. Ich kann zum Abendmahl kommen. Und man denkt, ja gut, aber der Einzelne muss sich prüfen. Ja, aber die Gemeinde hat als Gemeinde auch eine kollektive Verantwortung und darum spricht Paulus in 1. Korinther 5 über den Ausschluss aus der Gemeinde in Fällen von ganz schwerer Sünde, wie zum Beispiel Ehebruch oder Unzucht. Da wird die Gesamtheit der Gemeinde gefordert, nicht einfach nur die Ältesten. Die ganze Gemeinde wird dort aufgerufen zum Handeln, zum Ausschluss. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und so sehen wir, dass die kollektive Verantwortung ist auch wichtig. Wir sind immer in der Gefahr, vom einen Extrem ins andere hinüberzufallen. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Der Kommunismus hat das Kollektiv betont. Ja, die Menschheit als solche soll sich immer weiterentwickeln, bis dann die klassenlose Gesellschaft entsteht mit Frieden und Freude und Eierkuchen. Ja? Und der Kapitalismus im Gegensatz dazu sagt, nein, nein, nein. Jeder Einzelne, freie Marktwirtschaft und jeder soll sich durch mit den Ellbögen durchschlagen. Ja? Da betont man so, dass den Einzelnen, aber die Freiheit des Einzelnen wird so betont, dass er sie ausleben kann auf Kosten der anderen. Da kann eine Mutter sagen, ich will mich selber verwirklichen und sie begeht Ehebruch und verlässt die Familie und so weiter. Sie möchte persönlich sich entfalten. Ja? Aber Freiheit sucht sie auf Kosten anderer und sie macht die Kinder kaputt, den Mann und so weiter. Oder ich habe die Frau genommen, ich hätte ja auch einen Mann nehmen können. Ja? Es gibt beides. Aber nur um zu sagen, wie in unserer Gesellschaft wird die Freiheit des Menschen so betont, aber auf Kosten des Kollektivs. Und so ist es wichtig, dass wir eben das biblische Vorbild für die Gemeinde festhalten. Die Individualität wird betont, das Kollektiv wird betont. Die Vielfalt und die Einheit. Ja, wir gehen weiter. Vers 21. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Fußnote 20 habe ich erklärt, das ist das Problem des Überlegenheitskomplexes. Das gibt es auch in der Gemeinde. Es gibt den Minderwertigkeitskomplex, den hatten wir zuerst, und dann den Überlegenheitskomplex, dass der eine sagt, ja, das kann nur ich, das können die anderen nicht. Und dann haben wir das Einmannsystem. Und genau das wird hier so deutlich gelehrt, das ist nicht biblisch, sondern jedes einzelne Glied soll zum Zug kommen im Dienst für Gott. Beide Probleme sind schwierig, ja? Es ist schwierig, jemanden zu überzeugen, dass Minderwertigkeitskomplex ganz falsch ist und auch das andere ist sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir davon gelesen, wie Gott das gewirkt hat beim menschlichen Körper, dass die Körperteile, die eigentlich eher als unanständig gelten, im Öffentlichen, die pflegen wir ganz besonders im privaten Bereich. Ja, da kann man denken an die, an die, an die tägliche Körperpflege, dass eben der einzelne Mensch trägt eigentlich Sorge zum ganzen Körper und gerade auch die Bereiche des Körpers, die der Öffentlichkeit entzogen sind, die werden aber in der Intimpflege besonders berücksichtigt. Das ist das hier. Also, dass Gott es so eingerichtet hat, dass es eben Ausgleich gibt. Und das ist notwendig. Gott möchte eben, dass der Leib nicht eine in sich gespaltene Sache ist, sondern die Hände helfen den Füßen, den Schuh anziehen. Und so sind die verschiedenen Glieder des Körpers sind einander behilflich. Die Augen wiederum helfen den Händen am richtigen Ort zuzugreifen. Das ist sehr wichtig beim Klavierspielen. Aber nicht nur dort. Also ein Glied hilft dem anderen. Auch das Gehör ist dann wieder ein Korrektiv. Und das möchte Gott, dieses Zusammenwirken. Und dass selbst da, wo gewisse denken, ja, ich bin weniger nötig, da hat Gott dafür gesorgt, dass die auch wieder ihren Ausgleich bekommen. Das Ziel ist Vers 25, damit keine Spaltungen in dem Leib seien, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Da wird Christentum praktiziert, wenn die Glieder eben zusammenwirken. Es geht nicht um die Selbstverwirklichung der Augen, der Hand und so weiter, sondern es geht um das Zusammenwirken. Das wird alles ganz, ganz wichtig sein für das Weitere. Ja, und dann nicht nur Sorge haben füreinander, sondern Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Da kann man Ohrenschmerzen haben, Mittelohrenentzündung. Aber dann ist der ganze Mensch in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Und so möchte es Gott, wenn ein Glied leidet, dass die anderen mitleiden. Hebräer 13 sagt, gedenket der Gefangenen als solche, die auch selbst im Leibe sind. Also wenn ihr denkt an diese Tausenden in Nordkorea, in den Konzentrationslagern, die zusammen 40% des Bruttoinlandproduktes erarbeiten. Und viele, viele, viele sterben in diesen Konzentrationslagern. Dass wir eben an solche denken, die auch wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein mit einem Körper, der eben schnell mal überlastet und überfordert ist. Ja, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist vielleicht auch so schwierig wie das andere. Eben nicht Eifersucht, sondern sich einfach freuen über das, was Gott in anderen wirkt. Und sonst haben wir Probleme, wenn wir das nicht eben umsetzen, wie es hier steht. Und schließlich wird abgeschlossen, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Fußnote 21 heißt, Achtung, es heißt hier nicht, ihr seid der Leib Christi, sondern ihr seid Leib Christi, ohne Artikel. Die Ortsgemeinde ist nicht der Leib Christi, sondern nur ein Teil davon. Alle Christen auf der ganzen Welt bilden zusammen den Leib Christi. Das sieht man auch in Epheser 2 und 3, wo auch über den Leib Christi gesprochen wird. Da geht es nicht um die Ortsgemeinde Ephesus, sondern alle Erlösten zusammen bilden den Leib Christi. Alle, die zu einer Zeit auf der Erde leben. Und das ist sehr wichtig. Darum heißt es eben nicht, ihr seid der Leib Christi, dann wäre es die Gemeinde Korinth, sondern es heißt, ihr aber seid Leib Christi oder Christi Leib. Das heißt, ihr gehört auch zu diesem Leib, aber ihr seid nicht der Leib Christi. Wir haben doch gelesen in Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Paulus sagt alle, da schließt er sich selbst ein und auch sein Mitautor des 1. Korintherbriefes. Das ist nämlich nach 1. Korinther 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Wir, also Paulus, Sosthenes und die Korinther, sind zu einem Leib getauft worden. Wichtig, Paulus war damals in Ephesus mit Sosthenes. Der gehörte nicht zur Ortsgemeinde Korinth. Und trotzdem sagt er, wir sind zu einem Leib getauft worden. Das heißt, der Leib ist überörtlich. Und das hat natürlich auch ganz praktische Konsequenzen. Als örtliche Gemeinde ist man nicht einfach für sich allein, sondern die Verbindung besteht mit dem ganzen Leib weltweit. Und darum, wenn zum Beispiel eine Gemeinde irgendein Problem hatte mit jemandem, und es kann sein, eben bis zur Gemeindezucht. Ja, wie ist es heute so? Dann geht man dort weg, oder? Und sucht eine andere Gemeinde. Und dort wird man mit offenen Armen, je nachdem, aufgenommen. Anstatt dass man bei der alten Gemeinde zurückfragt, warum ist der eigentlich weggegangen? Was hat der für Probleme gehabt dort? Weil, wenn man sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass dort ein Problem war, dann tut man so, wie wenn das gar nicht drauf ankommt. Wir sind ja der Leib Christi am Ort, fertig, ja? Aber wenn wir die andere Gemeinde eben ernst nehmen und uns bewusst sind, dass wir als Leib Christi mit diesen Gläubigen auch verbunden sind, dann ist es unsere Sorgfaltspflicht, die ihre Seite auch ernst zu nehmen. Und es ist immer wichtig, dass man beide Seiten hört. Also ich habe das schon unglaublich erlebt. Eine Seite gehört und war ich völlig überzeugt, du hast recht. Und dann die andere Seite, da war ich auch überzeugt, du hast recht. Also es geht einem so wie diesem Rabbi, kommt ein Ehemann und sagt, du, meine Frau ist so schlimm, so schrecklich. Und er sagt, du hast recht. Und dann später kommt die Frau und sagt, mein Mann ist so schlimm, so schrecklich, du hast recht. Und dann sagt die Frau vom Rabbi, aber du kannst doch nicht ihm sagen, du hast recht. Und dann sagst du ihr auch, du hast recht. Und dann sagt ihr, du hast recht. Ja, also, beide Seiten anhören. Aber ich will damit nur sagen, das Bewusstsein, dass der Leib Christi eben überörtlich ist, zeigt eben auch die Wichtigkeit der Verbundenheit mit den anderen Erlösten, die nicht zur Ortsgemeinde gehören. Aber das kann sich natürlich auch ganz anders ausdrücken, dass wir eben irgendwo auf einer Reise oder so Christen kennenlernen und sofort ist diese Verbundenheit da. Ja, ohne dass man die Leute lang kennt und man merkt einfach, die lieben den Herrn, die lieben sein Wort und sofort spürt man diese Verbundenheit, diese Einheit im Leib Christi. Ja, wir haben noch ein paar Minuten bis zur Pause. Und so gehen wir zur zweiten Liste mit 9 Gaben, Vers 28. Und Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, verschiedene Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben etwa alle Gnadengaben der Heilungen? Reden etwa alle in Sprachen, übersetzen etwa alle, eifert aber um die vorzüglicheren Gnadengaben. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Wir sehen, diese Liste umfasst auch 9 Gaben, Apostel, Propheten, Lehrer, von 1 bis 3 wird nummeriert. Und dann kommt Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, verschiedene Arten von Sprachen. Und dann wird noch erwähnt in Vers 31, übersetzen etwa alle, da haben wir 9. Ja? Zum Teil überschneidet es sich mit der ersten Liste und zum Teil haben wir hier neue Gaben. Auch diese Liste ist nicht vollständig. Aber sie betont jetzt eben, wie Gott im Leib Christi nach seinem souveränen Willen eben diese Glieder eingesetzt hat mit Gaben versehen. Erstens Apostel. In der Bibel gibt es die 12 Apostel, die der Herr Jesus eingesetzt hat mit einer ganz besonderen Autorität. Die 12 Apostel. Und er sagt in Matthäus 10, wer diese Apostel aufnimmt, nimmt ihn selber auf. Ja, das zeigt, wie der Herr also seine Autorität, seine messianische Autorität diesen 12 Aposteln übertragen hat. Später wird der Apostel Paulus auch zum Apostel berufen, direkt durch den Herrn Jesus, Apostelgeschichte 9. Der Unterschied ist der, die 12 Apostel hatten einen speziellen Auftrag an den 12 Stämmen Israels. Und der Apostel Paulus einen speziellen Auftrag an den Heiden, die zum Glauben kommen sollten. So haben die diese 12 und dieser eine für Israel, für die Heiden. Und das Wort Apostel wird allerdings an gewissen Stellen auch verwendet im Sinn von Missionar. Ja? Zum Beispiel in, nur dass man hier das auch ein Beispiel hat, 2. Korinther 8, Vers 23. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Versammlungen Christi Herrlichkeit. Es geht hier im Zusammenhang um den Dienst, Geld zu übermitteln für missionarische Zwecke im Gemeindeaufbau. Und da wird von Leuten gesprochen, die sind Gesandte der Gemeinden oder der Versammlungen. Und da haben wir das Wort Apostel. Apostel der Gemeinden. Nun, Gemeinden haben die als mit einer missionarischen Aufgabe in Verbindung mit Geld abgeschickt. Aber der Apostel Paulus, der Apostel Petrus in ihren Briefen nennen sich Apostel Jesu Christi. Ja? Das ist ein ganz besonderer Titel. Apostel Jesu Christi, nicht Apostel der Gemeinden. Apostel Jesu Christi. Von ihm waren sie gesandt. Und so hat Apostel da eine besondere Bedeutung. Diese Leute, die einen direkten Auftrag vom Sohn Gottes bekommen haben zur Grundlegung der Gemeinde. Und in Epheser 2, Vers 20 heißt es, da wird die Gemeinde weltweit gesehen als ein Tempel, der wächst. Und da heißt es, Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Der Tempel in Jerusalem war ja gebaut auf das Felsfundament des Zionsberges. Dieses Felsfundament bedeutet Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Aber hier steht von der Grundlage der Apostel und Propheten. Beim Tempel in Jerusalem wurden große Steinblöcke auf das Felsfundament aufgelegt, im Bereich des Heiligen, gerade vor dem Felsen des Allerheiligsten. Und diese Fundamentsteine auf dem Felsen bedeuten eben die Apostel und Propheten. Und diese Apostel Jesu Christi bilden also so den Untergrund des ganzen Tempelbaus, der immer weiter wächst bis zur Entrückung, wenn der letzte Stein eingefügt wird. Und so hat Gott also die Apostel in den Grundlagenbereich der Gemeinde eingefügt, der Gemeinde weltweit und zu allen Zeiten, ja? Bis zur Entrückung. Und jetzt ist eben wieder wichtig, dass wir daran denken, der Leib Christi ist nicht nur die Ortsgemeinde, sondern überörtlich. Und darum heißt es, Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel. Das bezieht sich noch nicht auf Korinth, sondern auf die Gemeinde weltweit. Gott hat im Leib Christi gesetzt, verschiedene Glieder, das sind die Apostel. Entsprechend der Grundlage in Epheser 2. Also wir müssen nicht denken, aha, in Korinth, die hatten auch Apostel. Und die hatten eben auch solche Leute mit gleicher Autorität wie Petrus und Paulus. Nein, absolut nicht. Es geht hier um die Gemeinde weltweit. Und diese Gaben sind der ganzen Gemeinde gegeben worden. Erstens Apostel, zweitens Propheten. Und wir haben gesehen, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Da haben wir Markus, Lukas, Jakobus, Judas. Das waren keine Apostel, aber sie hatten prophetische Autorität und darum konnten sie unter Inspiration des Geistes Gottes Bücher schreiben, die zur Bibel gehören sollten. Ja, das ist darum zweitens Propheten, drittens Lehrer. Ja, diese Apostel sind gestorben und sie hatten keine Nachfolger. Ja, nirgends im Neuen Testament haben die Apostel Nachfolger eingesetzt. Jetzt haben wir drittens Lehrer. Lehrer hat es zu allen Zeiten in der Gemeinde gegeben, durch alle Jahrhunderte hindurch. Und die Lehrer müssen das, was die Apostel und die Propheten uns im Neuen Testament niedergelegt haben, das müssen sie der Gemeinde weitergeben. Ich habe in Fußnote 22 geschrieben, die Apostel, die Zwölfe für Israel und Paulus für die Heiden. Man lese dazu Galater 2, wo das so erklärt wird. Hatten keine Nachfolger. Eben, sie bilden nur das Fundament. Wenn heute Leute sagen, das Apostelamt und das Prophetenamt soll in der Endzeit wiederhergestellt werden, das ist wie, wenn man diese Fundamentsteine jetzt oben beim Dach nochmals einfügen möchte. Das ist ein Unsinn. Kein Architekt macht solchen Unsinn, ja? So baut man einfach nicht. Sie hatten keine Nachfolger, die Apostel. Diese Gabe des Apostels hat aufgehört. Wir müssen daher zwischen temporären und permanenten Gaben unterscheiden. Temporär heißt für eine Zeit. Permanent bedeutet dauernd, bleibend bis zum Schluss. Ja? Es gibt die Argumentation heute, wie gesagt, das kann nicht sein, dass gewisse Gaben aufgehört haben. Gott ist immer derselbe. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, 8. Und in Malachi sagt Gott, ich, der Ewige, ändere mich nicht. Jawohl, das stimmt. Gott ändert sich nie, aber er handelt nicht immer gleich. Ja, er hat einmal gehandelt am Roten Meer. Das hat er nicht mehr wiederholt. Er hat einmal die Sonne stillstehen lassen bei Josua. Und nie mehr hat er auf einen Menschen gehört in solcher Sache. Steht auch dort. Und Gott hat ganz unterschiedlich gehandelt durch die verschiedenen Zeiten hindurch. Er selber war immer derselbe. Also können wir nicht ableiten, alle Gaben gibt es zu allen Zeiten. Denn durch die Jahrhunderte hindurch hat es keine Apostel mehr gegeben. Außer in der katholischen Kirche. Der Papst in Rom wird betrachtet als Nachfolger von Petrus. Also dort glaubt man an die Sukzession des apostolischen Amtes bis zum Schluss. Und das ist eine Sonderlehre, die der Bibel widerspricht. Denn die Apostel haben keine Nachfolger eingesetzt. Und damit haben wir hier eine ganz wichtige Sache. Also prinzipiell ist es biblisch, dass gewisse Gaben nur für eine Zeit waren und andere Gaben dauernd bleiben bis zur Wiederkunft Christi. Ja, an dieser Stelle machen wir Pause. Wir fahren weiter in 1. Korinther 12 am Schluss. Ich habe eine ganz gute Frage bekommen, hier auf das Rednerpult. Nicht um die Taufe mit Feuer beten, drei Punkte, aber wir singen, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. So, jetzt bin ich in der Schlinge, ja? In Apostelgeschichte 18 kommt Apollos nach Ephesus und von ihm heißt es, dass er die Heilige Schrift gründlich kannte. Er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus, Apostelgeschichte 18, 25. Und es heißt weiter von ihm, dass er inbrünstig war im Geist. 18, 25. Dieser war in dem Wege des Herrn unterwiesen und inbrünstig im Geist, so nach alter Elberfelder, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu. Wiewohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Da sehen wir, das war nicht jemand, der so ein bisschen das Bewusstsein eingeschränkt hatte, ja? Sondern er lehrte sorgfältig, aber nicht irgendwie so kalt und äußerlich und so rein akademisch, sondern sein Herz brannte in ihm, ja? Genau das, was die Emmaus-Jünger erlebt haben, als der Herr ihnen das Alte Testament ausgelegt hat auf ihn hin. Lukas 24, sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege. Das ist natürlich etwas ganz anderes, was man meint mit Feuertaufe ist, da strömt ein Energiefluss und man fällt zu Boden und eben so passiv, ja, und so weiter. Es ist nicht dasselbe, eben dieses Brennen im Herzen. Und dann wird das in Römer 12 auch gesagt für alle Gläubigen, wenn es heißt, die Liebe sei ungeheuchelt, Römer 12, Vers 9, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, Vers 11, im Fleiße nicht nachlässig, inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. Also diese innere Ergriffenheit von Gottes Wort, das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Und das darf nicht fehlen. Wenn wir beginnen, Gottes Wort einfach so cool weiterzugeben, dann fehlt uns dieses Feuer eben, das der Herr in unseren Herzen anzünden soll. Aber das ist etwas ganz anderes. Ja, wir fahren weiter. 1. Korinther 12. Sind etwa alle Apostel. Dieses etwa drückt aus, dass wir diese rhetorische Frage mit Nein beantworten müssen. Natürlich sind nicht alle Apostel. Apostel Jesu Christi waren nur die Zwölfe, in diesem autoritativen Sinn, und Paulus. Das ist auch im Grundtext so. Also der Grundtext ist grammatikalisch so formuliert, dass jede Frage mit Nein beantwortet werden muss. Etwa alle Propheten? Nein, natürlich nicht. Sind etwa alle Lehrer? Nein, sicher nicht. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben etwa alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Reden etwa alle in Sprachen? Nein. Und wir wissen, wie verbreitet das ist, dass gesagt wird, das sollte eigentlich in Sprachen reden, sollte jeder Gläubige können. Da wird zwar noch gesagt, ja gut, man kann nicht sagen, jeder hat die Gabe des Sprachenredens, aber dass er mal wenigstens bei der Feuertaufe in Sprachen spricht, ja. Aber hier, ja, sie sagen Feuertaufe, Geistestaufe. Eben, das wird ja auch miteinander vermischt. Aber hier steht nicht, haben alle die Gabe der Sprachen, sondern reden etwa alle in Sprachen. Nein? Also ist ganz klar. Das wird hier ganz klar ausdrücklich gesagt, das ist mit Nein zu beantworten. Und ebenso das Übersetzen. Übersetzen etwa alle. Nun wird noch ein vortrefflicherer Weg aufgezeigt und das führt uns zu Kapitel 13. Was ich überschrieben habe mit die Liebe als Voraussetzung zum Gebrauch der Gaben. Verse 1 bis 3. Ohne Liebe sind alle Bemühungen nichts. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis wüsste, Und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilte, und wenn ich meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Hier wird deutlich gemacht, die Motivation ist ganz entscheidend, warum wir etwas tun. Es kommt also nicht nur darauf an, was man tut, sondern warum man es tut. Und so wird hier erklärt, ohne die Liebe, griechisch Agape, hat auch das Gute, das wir tun, keinen Sinn. Das kann auch so großartig sein, wie auch immer möglich. Wir haben hier das Wort Agape für Liebe in Vers 1 und auch später. Die Griechen kannten ja verschiedene Wörter für Liebe, zum Beispiel Philia oder Eros und so weiter. Das sind Wörter, die so ganz verschiedene Nuancen der Liebe ausdrücken können. Oder zum Beispiel auch Storge, besonders Liebe von Eltern zu Kindern und von Kindern zu Eltern. Philia, besonders freundschaftliche Liebe, also solchen, die einem ebenbürtig sind, zur gleichen Gruppe gehören. Aber das Wort Agape wurde bei den alten Griechen fast nicht verwendet. Lange meinte man, das käme im Altgriechischen außerhalb der Bibel und mit der Bibel verwandten Schriften, also beeinflussten Schriften, käme das nicht vor. Aber man hat in der Zwischenzeit doch gefunden, dass das Wort bekannt war. Der Heilige Geist hat aber dieses Wort Agape, das so selten benutzt wurde, zu einem ganz besonders wichtigen Hauptwort im Neuen Testament gemacht. Das heißt, der Heilige Geist hat ein Wort gewählt, das nicht irgendwie vorbelastet war, ja, weil es so wenig gebraucht wurde. Und so konnte der Heilige Geist dieses Wort füllen mit einer Bedeutung, wie die Menschen das nicht kannten. Eben die Liebe Gottes, die in Gott selber begründet ist und sogar Feinde, nichtswürdige Menschen lieben kann. Und darum ist es wichtig, das heißt hier eben Agape, nicht irgendwie Philia oder irgendetwas anderes. Das Wort Eros konnte bei den Griechen ganz negativ bedeuten, also unsittliche Liebe, aber nicht nur. Es konnte auch in ganz positivem Sinn verwendet werden, aber es war belastet. Und darum hat der Heilige Geist dieses Wort nie verwendet im ganzen Neuen Testament, weil es belastet war. Das ist vielleicht noch eine interessante Sache für diejenigen, die meinen, heute müsse man ganz cool predigen, ja? Und müsse Gassensprache anwenden. Der Heilige Geist hat das Neue Testament anders inspiriert. Und er hat eben ein solches Wort, das so negativ belastet war, obwohl man es hätte positiv verwenden können, hat nicht mal benutzt, um eben eine klare Botschaft, eine reine Botschaft durchzugeben. Übrigens, wenn es hier heißt, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, dann heißt das nicht, dass Engel andere Sprachen als die Menschen reden. Ja? Sondern es heißt einfach mal, wenn ich die Sprachen spreche, die Menschen und Engel reden. Nicht wahr? Wir finden in der Bibel öfters Engel, die sprechen. Und wenn ein Engel kommt zu Daniel, in Daniel 9, dann spricht er perfekt Hebräisch. Aber wenn Jesaja Engel sieht um den Thron Gottes her und die sprechen nur zu Gott, da hat er sie verstanden. Kadosh, 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 Adonai Zvaot. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Interessant, er versteht die Engel, die zu Gott sprechen. Und auch in Offenbarung 4, wenn Johannes im Himmel ist und hört die Engel sprechen im Himmel, er versteht sie auch. Und in Lukas 1 spricht Gabriel zu Zacharias, auch wieder auf Hebräisch. In Apostelgeschichte 10 spricht ein Engel zu dem Offizier Cornelius, wohl griechisch oder lateinisch. Also die Engel sprechen offensichtlich auch die Sprachen, die die Menschen sprechen. Jedenfalls gibt es keine Stelle in der Bibel, die besagen würde, klar besagen würden, würde Engel hätten andere Sprachen als die Menschen. Und das ist noch sehr wichtig, weil das heutige Lallen, das Zungenreden als Lallen, wird heute verkauft als Engelssprache. Aber gut, zuerst müssen die Leute uns mal zeigen, dass in der Bibel effektiv Engel andere Sprachen sprechen. Abgesehen davon, wie sollen wir glauben, dass Engel lallen? Und unartikuliert sprechen, ja? Das wäre dann noch ein weiteres Problem. Und noch ein Problem, in weiteren Versen erklärt Paulus, wie eben Gaben einmal aufhören werden. Weissagung wird weggetan, Erkenntnis wird weggetan, Vers 8. Nur die Liebe, sie bleibt. Und dann heißt es von den Sprachen, sie werden abklingen. Ja, wieso werden die Sprachen abklingen? Die bräuchte man doch im Himmel erst recht. Die Engelsprachen. Ja, wieso sollen Engelsprachen sollen gut sein auf der Erde, und wenn man in den Himmel kommt, dann sind die Engelsprachen plötzlich nicht mehr, braucht man sie nicht mehr. Das geht nicht auf, oder? Das zeigt eben gerade den irdischen Charakter dieser Sprachen. Sprachen, die Engel und Menschen sprechen und eben gerade auf der Erde sprechen. Gut, diese drei Verse zeigen nicht unbedingt, dass Paulus das nun tut. Das kommt noch dazu. Wenn er sagt, wenn ich alle habe zur Speisung der Armen austeile, mein Leib hingebe, um verbrannt zu werden, das hat er nicht gemacht. Er sagt nur einfach, wenn das so wäre, dann wäre das allerdings nichts wert ohne Liebe. Also es geht nicht darum, dass es jetzt die Wirklichkeit ist, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, sondern es geht einfach mal darum, wenn das so ist, dann braucht es aber die Liebe in allem. Vers 4. Die Liebe wird hier beschrieben, das Wesen der göttlichen Agape. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir merken, diese Art von Liebe, die können wir nicht selber produzieren. Und darum, es ist die Agape, die in Gott begründet ist. 1. Johannes 4 sagt, Gott ist Agape. Gott ist Liebe. Übrigens heißt es nicht, Gott ist die Liebe. Das wäre hinduistisch. Ja, die Hinduisten sagen, Gott ist alles. Alles ist Gott. Gott ist nicht die Liebe. Ja, wenn ein Mann seine Frau liebt, diese Liebe ist nicht Gott. Aber Gott ist Liebe, das heißt, sein ganzes Wesen ist Agape. Und diese Liebe ist allein in Gott begründet, und darum können wir das nur praktizieren, diese Verse, wenn uns Gott immer wieder neu diese Liebe in unseren Herzen wirkt. 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat sich gezeigt, indem er seinen Sohn gab für Sünder. Wir gehen weiter. Vers 8, überschrieben mit von der Vorläufigkeit der Gnadengaben. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden abklingen. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt durch ein Fenster, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe, die Agape, bleibt, wird auch im Himmel immer noch da sein. Denn Gott ist Liebe. Und es ist der Heilige Geist, der eben in der Anwendung der Gaben diese Liebe wirken will. Dass wir aus dieser Liebe heraus dienen. Kapitel 13 zeigt uns eben den Geist der Liebe. Aber nun wird gesagt, nicht alle Gaben werden wieder aufgezählt, sondern beispielsweise Weissagung wird weggetan werden, Sprachen abklingen, Erkenntnis weggetan werden. Und dann wird erklärt, der Wendepunkt wird erreicht, wenn das Vollkommene gekommen sein wird. Vers 10. Und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, was denn das Vollkommene ist. Es gibt von der bibeltreuen Auslegern die Ansicht, das Vollkommene sei der Moment der Entrückung, wenn wir in die Herrlichkeit eingehen werden. Andere sagen, nein, das Vollkommene ist der Abschluss des Kanons, also der Abschluss der göttlichen Offenbarung in der Heiligen Schrift. Jetzt sei alles noch stückweise, weil noch nicht alles geoffenbart war, als Paulus den 1. Korinther schrieb. Aber wenn dann das Vollkommene gekommen sein wird, wenn noch die letzten Schriften hinzugefügt sind, dann wird eben die Vollkommene, die umfassende Erkenntnis, die Gott uns gibt, da sein. Was stimmt? Nun, ich bin überzeugt, dass es die Entrückung meint. Und ich will erklären, warum. Es ist nämlich so, der Apostel Paulus sagt ganz persönlich, Vers 12 in der Mitte, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Er bezieht es hier auf den einzelnen Menschen, ja? Und die Erkenntnis ist ja, des Einzelnen ist stückweise, auch seit die ganze Bibel gegeben worden ist. Niemand kann sagen, die Bibel ist abgeschlossen, vollständig, ja, mit den letzten Schriften. Die Offenbarung rundet alles ab. Und nun haben wir persönlich die vollkommene Erkenntnis. Nein, unser Erkennen ist immer noch stückweise. Ich als Individuum. Natürlich, wir zusammen haben, in der Heiligen Schrift haben wir die ganze Wahrheit. Aber das ist auch heute noch so, dass wir sagen müssen, in Bezug auf den Einzelnen, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Also, wenn die Entrückung kommen wird, dann werde ich als Einzelner eine Erkenntnis bekommen, vollkommen, eben vergleichbar so, wie Gott uns erkennt. Eine vollkommene, gottgewirkte Erkenntnis. Jetzt ist noch etwas Interessantes. Wir haben in Vers 8 Weissagung, sie wird weggetan werden. Das Wort wegtun, Fußnote 26, heißt griechisch katargeo, was wörtlich heißt herabmachen, kata, argeo. Katargeo, herabmachen, ist ein sehr harter Ausdruck, bedeutet dann weiter vernichten, zerstören. Zum Beispiel Hebräer 2, Vers 14, da heißt es, dass der Herr Jesus eben den Teufel zunichte gemacht hat. Das ist Katargeo, dieser mächtige Akt des Besiegens und des Wegtuns. Das Wort abklingen bei den Sprachen ist interessant. Fußnote 27, griechisch Pauo, das ist ein Schreibfehler, das Y sollte man wegstreichen. Ja, einfach Pauo, aufhören, abklingen. Das gleiche Wort wird verwendet in Apostelgeschichte 20,1 bei diesem schlimmen Volkstumult in Ephesus. Und dann heißt es, als aber, ich lese Apostelgeschichte 20,1, nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, Pauo. Wie hört ein Tumult auf? Nicht so, wumm, und die Leute sind ruhig, ja? Das möchte man manchmal gerne in Schulklassen. Aber das war ein Abklingen, ja? Da passt Pauo eben sehr gut. Und das heißt es bei den Sprachen, sie werden abklingen. Aber bei der Weissagung weggetan werden. Erkenntnis weggetan werden. Und ganz allgemein, Vers 10, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und jetzt wird das verglichen, diese Situation, heute sind wir auf der Erde, haben diese stückweise Erkenntnis und dann kommt das Vollkommene, da wird die vollkommene Erkenntnis geschenkt werden. Das wird verglichen mit der Erwachsenwerdung. Paulus sagt, als Kind war ich so wie ein richtiges Kind, wie ein Kind denkt, urteilt und dann wurde ich erwachsen, ein Mann. Und da schloss ich ab mit dem, was kindlich war. Nicht kindisch, ja, kindlich war. Und da benutzt er wieder das gleiche Wort, tat dich weg, katargeo. Ja, hier wird also dieser Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden, wird als ein Akt des Abschließens hier gesehen, wegtun. Wieder das gleiche Wort. Mir hat mal jemand gesagt, ja, das ist nur ein anderes Wort bei den Sprachen, um ein bisschen Abwechslung hineinzubringen. Ja, ja bitte, also jetzt haben wir viermal katargeo, katargeo, katargeo und einmal pauo. Ich meine, hätte man noch andere Wörter reinbringen können, die ein bisschen Abwechslung bringen, ja? Oder hätte man wenigstens aufteilen können, ja? Sagen wir drei so und zwei so. Aber dieser Unterschied ist also doch beachtlich. Ich habe darum geschrieben bei Fußnote 27, die Sprachenrede sollte nicht bei der Entrückung in einem Nu weggetan werden, wie zum Beispiel Erkenntnis und Weissagung, sondern zu einem früheren Zeitpunkt allmählich abklingen. Und zwar mit dem Sterben der Inhaber dieser Gaben. Und das ist schon interessant, wenn man liest im 1. Johannes-Kommentar von Augustinus um 400 nach Christus. Er schreibt dort, die Gabe der Sprachen ist damals aufgekommen und ist wieder verschwunden. Heute ist keine Spur mehr davon zu sehen. Und dann erklärt Augustinus, Gott wollte durch diese Gabe deutlich machen, dass jetzt eine neue Zeit eingetreten ist, wo das Evangelium zu allen Völkern, zu allen Sprachen gehen soll. Quasi das war der Nutzen dieses Zeichens und darum ist es jetzt verschwunden, nicht mehr nötig. Ein interessantes Zeugnis, denn es zeigt uns eben, dass nach dieser apostolischen Zeit, wo diese Sprachengabe wirklich da war, dann das weggefallen ist. Und das würde genau dieser Ausdrucksweise hier entsprechen, seine Sprachen, sie werden abklingen. Gut, der Text sagt nicht wann, ja? Aber er macht doch den Unterschied zwischen den Gaben, die weggetan werden, bei der Entrückung in einem Nu, und einer Gabe, die abklingt. So wie auch die Gabe des Apostels abgeklungen ist. Ist nach dem anderen gestorben. Der letzte war Johannes um etwa 100 nach Christus. Und dann war die Gabe nicht weggetan, sondern abgeklungen. Dann sagt Paulus in Vers 12, wir sehen jetzt durch ein Fenster, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Da habe ich Fußnote 32 hingesetzt. Die Fenster im Altertum bestanden aus halbdurchsichtigem Glas. Es lohnt sich mal so im Museum, sich die römischen Gläser anzuschauen. Ja, dann kann man den Vers besser verstehen. Das drückt eben dieses Undeutliche aus. Wir haben heute noch nicht diese vollkommene Erkenntnis. Aber dann, wenn die Entrückung kommen wird, dann werden wir alles verstehen. Haben wir heute noch Fragen, dann werden wir alles klar sehen im Angesicht Christi. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen Spiegel. Das Wort bedeutet Fenster oder Spiegel. Aber Fenster ist doch wohl besser, weil es geht ja um das Undeutliche. Ja? Und das entspricht genau diesem halbdurchsichtigen Glas der Alten. Nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Hier haben wir diese drei ganz besonders wichtigen christlichen Eigenschaften. Glauben, Hoffnung, Liebe. Eine Hausaufgabe wäre, zu suchen, wo im Neuen Testament diese drei Begriffe weiter zusammen genannt werden. Man wird fündig werden. An ganz erstaunlichen Stellen. Manchmal vielleicht im Bereich von zwei Versen oder drei Versen muss man suchen. Und immer wieder findet man sie beieinander. Glauben, Liebe, Hoffnung. Also, der Dienst muss aus der Liebe heraus geschehen und die Liebe denkt, die Agape denkt eben an den anderen. Und das eröffnet uns Kapitel 14, wo es darum geht, wie können wir die Gaben so benutzen, dass sie anderen nützen und dass es nicht um die Selbstgefälligkeit oder Selbstdarstellung geht. Kapitel 14 habe ich überschrieben mit Sprachenreden und Weissagung. Ein Vergleich der Nützlichkeit. Aus diesen vielen Gaben, die erwähnt wurden, werden nun zwei herausgenommen. Und wir werden gleich sehen, warum genau diese zwei. Weil deutlich wird, beide Gaben sind von Gott. Aber Sprachenreden hat nicht immer unter allen Umständen seinen Nutzen. Die Weissagung aber immer. Und jetzt geht es in diesem ganzen Kapitel darum, wie können wir dienen, dass wir möglichst anderen etwas nützen. Das ist das Gebot der Liebe. Ja? Und darum Kapitel 14, 1. Strebt nach der Liebe. Eifert aber um die geistlichen Wirkungen. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. Also die Liebe hat Gott in unsere Herzen ausgegossen, nach Römer 5. Aber wir sollen danach streben, dass diese Liebe wirklich in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Und so sollen wir auch eifrig sein, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Ja? Es geht also nicht darum, eifert darum, dass ihr immer wieder neue Gaben bekommt, sondern eifert darum, dass eben der Heilige Geist durch euch wirken kann. Eifert aber um die geistlichen, ergänze, Wirkungen. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. So, jetzt könnte man mir wieder so eine Frage hier hinlegen, um mir einen Strick zu drehen. Ja, jetzt haben wir doch gesagt, in Kapitel 12 am Schluss heißt es, sind etwa alle Apostel? Nein, natürlich nicht. Sind etwa alle Propheten? Nein, natürlich nicht. Reden etwa alle in Sprachen? Nein, natürlich nicht. Und jetzt heißt es doch hier, da werden alle angesprochen, eifert darum, dass ihr weissagt. Ja, wie geht denn das? Wie geht denn das? Und später in Kapitel 14, Vers 24 heißt es, wenn aber alle weissagten und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde. Da wird doch davon ausgegangen, dass alle weissagen können in der Gemeinde. Gut, die Sache ist diese. In 1. Korinther 12, Vers 29 heißt es, sind etwa alle Propheten. Es heißt nicht, weissagen etwa alle. Sind alle Propheten? Nein. Und bei den Sprachen heißt es nicht, haben etwa alle die Gabe der Sprachen, sondern es heißt, reden etwa alle in Sprachen. Also da geht es darum, beim Sprachenreden, es ist garantiert nicht so, dass alle jemals in ihrem Leben in Sprachen reden. Aber das wird nicht gesagt vom Weissagen. Ich will nur erklären. Nach Epheser 4, 10 und folgende ist die Gabe des Evangelisten eine spezielle Gabe. Haben alle die Gabe des Evangelisten? Nein. Können alle evangelisieren? Ja. Weil alle einen Mund haben. Und die Bibel zeigt uns auch, wie der Auftrag sich an alle Gläubigen richtet. Der Missionsauftrag geht an alle Gläubigen, zu evangelisieren. Aber sie sind nicht alle Evangelisten. Ein Evangelist hat eine ausgesprochene Begabung im Evangelisieren. Aber evangelisieren müssen nach dem Missionsauftrag, Matthäus 28 am Schluss, 18 bis 20, alle. Es ist bei den Gaben oft etwa so wie beim Medizinstudium. Da studiert einer Medizin und dann probiert er das, geht mal auf die Neurologie und dann geht er in die Säuglingsabteilung und so weiter. Ja? Und mit der Zeit merkt er dann irgendwie, so mit dem Messer kann ich besonders gut umgehen. Und dann wird das ein Chirurg. Da kann er sich nachher spezialisieren auf Chirurg. Ja? Aber er muss alles mal machen. Und ein anderer merkt irgendwie, ja, ich interessiere mich einfach so für den Kopf und für das Gehirn und so weiter. Und dann wird er vielleicht ein Neurologe. Und so weiter. Also so ist es auch im Dienst für den Herrn. Wir müssen nicht uns krampfhaft fragen, welche Gnadengabe habe ich eigentlich empfangen? Sondern wir müssen einfach das tun, was der Herr uns zeigt an Aufgaben. Wenn wir jetzt eben jemanden besuchen müssen im Spital, gehen wir dorthin. Und wenn wir Gelegenheit haben zu evangelisieren, evangelisieren wir. Und mit der Zeit merken wir, irgendwie liegt mir das, mit Leuten, die Probleme haben oder in Not sind, zu sprechen. Und ein anderer merkt, irgendwie, das liegt mir ganz besonders, das Evangelisieren. Und so wird dann vielleicht bei jemandem deutlich, ich habe effektiv die Gabe des Evangelisten, und ein anderer merkt, ich habe die Gabe des Hirten. Aber wir müssen uns nicht zu sehr hinterfragen, bei welche Gabe habe ich jetzt, sondern wir müssen einfach das tun, was der Herr uns zeigt. Und dann wird das immer deutlicher. Aber nicht so, dass wir dann extrem werden und denken, ich bin ein Evangelist, ich mache gar nichts anderes. Ja? Ich mache keine Seelsorge. Das geht ja gar nicht. Und so ist es auch bei einem Arzt. Ich meine, wenn er dann sich spezialisiert, sagen wir, auf das Gehirn und einen Notfall hat, muss er auch, sagen wir, im Busch, muss er dann eben doch auch noch einen Blinddarm operieren können. Ja? Und so ist es wichtig, eben, dass wir lernen, wo hat der Herr uns eine spezielle Begabung gegeben. Und Weissagen wird erklärt in Vers 3, 14,3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen bedeutet, geleitet durch den Heiligen Geist, Erbauung, Ermahnung und Tröstung weitergeben. Und das kann auch jeder Gläubige. Aber kann nicht dann sagen, ich bin ein Prophet. Die Propheten, die haben den Grund gelegt, ja? Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, Epheser 2, Vers 20. Aber solche, die weissagen, die hat es immer gegeben, die trösten, ermahnen, erbauen, und zwar genau im richtigen Moment. Weissagung ist also, wie wir noch später sehen werden, das Weitergeben von einem Trost, einer Ermahnung, genau im richtigen Moment, ohne dass wir das wissen. Ich komme darauf später zurück. Also darum wird hier gesagt, wir sollen darum um die geistlichen Wirkungen eifern, Vers 1, und ganz besonders, dass wir weissagen. Und zum Beispiel, wenn Frauen sich überlegen, was kann ich meinem Mann am Morgen mitgeben, so ein ganz kurzes weissagendes Wort, das kann unwahrscheinlich fit machen, für den ganzen Tag. Das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Also, das soll besonders angestrebt werden, weil Weissagung so nützlich ist. Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Ich habe hier in der Fußnote 36 geschrieben, in Korinth hatte man normalerweise nicht die ideale Situation von Jerusalem zur Zeit von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Viele Ausländer waren anwesend. Wenn man in Korinth zum Beispiel Arabisch sprach, verstanden es die Menschen in Korinth normalerweise nicht. Es wäre denn ein Sklave aus Arabien gewesen, ja, der das hörte. Das Gesprochene war für sie ein Geheimnis. Nur Gott verstand die Aussage. Also hier Vers 2 wird genau die Schwierigkeit in Korinth beschrieben, wo nicht gerade so viele Ausländer zugegen sind wie beim Pfingstereignis, wo die Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen sind. Und die haben die Sprachen der Jünger verstanden. Die haben gesagt, die sprechen genau in unseren Dialekten, in den Sprachen, in denen wir geboren sind. Aber in Korinth ist es ein Geheimnis. Und Paulus sagt, seht ihr, Sprachenreden ist in manchen Situationen überhaupt nicht nützlich, wenn es niemand versteht. Vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen nützt immer etwas. Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ja, wenn man Sprachen redet in Korinth und die anderen verstehen die Sprache nicht, ja, dann hat man natürlich nur selber etwas davon. Weil man ja weiß, was man sagt. Aber die anderen haben nichts davon. Aber die Liebe sagt, du musst den anderen etwas bringen. Aha, bei der Weissagung ist das so. Da wird die Gemeinde immer erbaut. Bei der Weissagung. Also der Nutzen der Weissagung ist nicht situationsabhängig. Diese Gabe kann alle Zeit zum Nutzen der anderen eingesetzt werden. Aber der Sprachenreder erbaut sich selbst. Fußnote 37. Da der Sprachenredner seine Sprache beherrschte, wurde er stets durch die geistliche Aussage selber erbaut. So wie jeder Betende oder jeder Prediger von seinen eigenen Aussagen oft am meisten profitiert. Sagen viele, die das Wort weitergeben, am Wort dienen, ich habe eigentlich am meisten profitiert davon. Das ist interessant. Das ist selbst auf Erbauung. Das ist beim Sprachenreden natürlich der Fall. Aber das ist ja nur für sich, nicht für die anderen. Und es sollte ja für die anderen sein. Also das ist eigentlich ein Vorwurf. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Vers 5. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet. Vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Also er sagt nicht etwas gegen die Gabe der Sprache, denn die kommt ja von Gott. Aber schaut, Weissagung ist einfach besser, weil sie immer nützt. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, eben weil er nützlicher ist. Es sei denn, dass er es übersetze, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und jetzt sehen wir daraus, nicht das Phänomen, das übernatürliche Phänomen erbaut, sondern nur die Aussage erbaut. Ja? Sonst wäre die Gemeinde erbaut, wenn sie das Phänomen erlebt. Wow, der spricht einfach eine fremde Sprache, ich verstehe zwar kein Wort, aber das ist ja ganz toll. Das ist keine Erbauung. Nur wenn es übersetzt wird, gibt es Erbauung. Und dann wird klar, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das ist nicht, weil er ein besonderes Gefühl hat. Oder weil Sprachenreden Depressionen wegschwemmen. Wie in charismatischen Büchern behauptet wird. Von dem sagt die Bibel nichts. Nein, er erbaut sich selbst, weil er weiß, was er sagt. Und jetzt haben wir eigentlich den Hammer hier. Es gibt Millionen von Menschen, die heute Zungen reden. Und wenn man sie fragt, verstehst du, was du sagst? Verstehst du die Aussage deiner Wörter? Nein. Ja, das ist ja... Du erbaust dich ja selbst nicht. Doch! Das. Und dann wird gesagt, eben, dass das hilft und das vertreibt böse Gedanken und... Ja, aber Erbauung ist hier das, was hinüberkommt. Die Gemeinde wird erbaut, wenn es übersetzt wird. Jetzt gehen wir weiter. Verse 6 bis 10 habe ich überschrieben mit fehlende Kommunikation ist sinnlos. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete? Entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Doch auf die lieblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch ihr. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl so und so viele verschiedene Arten von Stimmen in der Welt und von ihnen ist keine ohne bestimmten Ton. Also Paulus sagt, schaut, wenn ich komme, in Fremdsprachen rede, dann nützt das nichts, wenn ihr es nicht versteht. Es nützt aber etwas, wenn ich euch Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung oder Lehre bringe. Und dann wird erklärt, schaut, es gibt Kommunikation auch im Bereich der Musik. Dann werden Tempelinstrumente wie Flöte, Harfe, Posaune erwähnt. Und es ist ganz wichtig in der Musik, man muss ganz genau artikulieren. Ja, wenn man so einfach so ein bisschen undeutlich, auch rhythmisch undeutlich spielt, versteht man gar nicht. Was soll das zum Beispiel? Jetzt haben Sie verstanden, ja? Aber vorher. Das versteht man nicht. Man muss ganz klar artikulieren, ganz klar den Tönen Unterschied geben, dann versteht man, was gesagt wird, auch musikalisch, was vermittelt wird. Und so ist es auch in der Sprache, man muss eben eine verständliche Rede hinüberbringen. Und da muss man übrigens auch richtig artikulieren. Ja, das ist sehr wichtig, wenn man ein bisschen, versteht man eben nicht gut, ja? Und das Interessante ist, alle Sprachen der Welt sind durch Artikulation und Intonation, durch richtige Tongebung und richtige Akzente sind die gekennzeichnet. Ja? Da gibt es ja die Späße, wenn man sagt, was sind Blumentopferde? Keine Ahnung, Blumentopferde. Ja, man muss den Akzent am richtigen Ort setzen, sonst versteht man nicht. Und eben auch artikulieren, absetzen, da wo in der Schrift ein Komma hinkäme oder ein Punkt, da muss man mit der Stimme runtergehen. Und hören Sie sich oder erinnern Sie sich an Zungenreden. Gerade das ist das Typische, so unartikuliert. Ja, wenn ich in einer Fremdsprache spreche, Ashrei ha'ish, asher lo halach, batzad rasha'im, uve derech hata'im lo amad, uve moshav letzim lo yashav. Ki im betorat Adonai chefzo vayehege betorato yomam velayla. Dann versteht man das vielleicht nicht, das war Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt. Aber man merkt die Intonation, man merkt die Akzente, man merkt die Artikulation. Das ist typisch Sprache und so wird vermittelt. Und das Sprachenreden, dieses Lallen. Und dann manchmal einfach ein Bandwurm. Oder haben schon gehört, hat jemand geheilt mit Sprachenreden. Eine Heilung durchgeführt. Das ist keine Sprache. Also das ist schon mal auffällig, dass im Allgemeinen, wenn man die hört, dass sie gar nicht die Kennzeichen haben von den Sprachen, wie Gott sie erschaffen hat. Gott hat ja Adam die Sprache gegeben. Gott hat in Babel die verschiedenen Sprachen gegeben. Sprachen der Menschen sind Gottes Sprachen. Und darum brauchen wir nicht eine höhere Sprache, um mit Gott sprechen zu können. Die Sprache ist ja schon von Gott. Und jede Sprache der Welt ist fähig, eben die Bibel weiterzugeben. Man kann die Bibel in alle Sprachen übermitteln. Das heißt, die Sprachen, wie Gott sie uns gegeben hat, das sind vollständige Kommunikationsmittel, mit denen wir alles sagen können, was wir sagen sollen. Also Kommunikation ist A und O. Und wenn Kommunikation fehlt bei der Sprache, dann ist sie sinnlos. So wie auch in der Musik. Und nun ist interessant, gerade beim Zungenreden heute wird gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sage. Das ist ja gar keine Kommunikation. Kommunikation ist das A, verschlüsselt seine Gedanken in einen Code und gibt ihn rüber. B entschlüsselt ihn und versteht. Dann ist Kommunikation da. Fehlende Kommunikation ist sinnlos. Wir gehen weiter. Vers 11. Ich habe diese Verse bis 20 überschrieben mit der Sprachenredner und sein Hörer. Keine Kommunikation, keine Frucht, kein Amen, keine Erbauung für den Hörer, keine Unterweisung. Also wird jetzt ein Sprachenredner seinem Hörer gegenübergestellt. Wenn ich die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Ja, stell mir vor, Paulus spricht in Arabisch, ein Korinther hört zu, Paulus ist für ihn ein Barbar und der andere ist für ihn auch ein Barbar, weil es gibt da kein Verständnis, keine Kommunikation. Übrigens, das Wort Barbar hier heißt im Griechischen Barbaros. Das ist ein lautmalerisches Wort und kommt von Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar. So klingt dem Unkundigen eine fremde, eingeborene Sprache. Obwohl sie schön strukturiert ist mit Intonation, mit Akzent und so weiter. Also der andere versteht nichts, ja? Das ist ein Barbar. Vers 12. Also auch ihr, da ihr um geistliche Wirkungen eifert, ihr möchtet gerne, dass der Geist Gottes durch euch wirkt, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Also es soll etwas rüberkommen, damit Erbauung geschieht. Übrigens, die Korinther waren damals 5 Jahre bekehrt. Nach 5 Jahren kann Paulus den Brüdern sagen, ihr solltet sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Wenn also jemand 5 Jahre bekehrt ist und immer noch nicht das Wort auch anderen weitergeht, dann muss er denken, oh, eine wunderbare Ermutigung. Es ist eigentlich Zeit. Nach 5 Jahren könnte man überströmend sein zur Erbauung in der Gemeinde. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete immer wieder, das ist ein Durativ im Grundtext, damit er es immer wieder übersetze. Also das heißt, der Sprachenredner soll denken, ich möchte den anderen nützlich sein. Dann sollte ich es übersetzen. Der Sprachenredner kann also selber übersetzen, weil er weiß, was er sagt. Und hier steht, dass er immer wieder beten soll. Nicht, dass er immer wieder die Gabe der Übersetzung bekommt, ja? Sondern genauso, wenn ich übersetzen muss, weil in der Gemeinde musste ich Schweizerdeutsch übersetzen, oder war es Hochdeutsch? Auf Hebräisch, ja? Da betet man mal zuerst, ja? Dass es auch gut klappt. Und, oder wenn jemand muss, oder ich müsste auf Französisch übersetzen, simultan, ja, ist es selbstverständlich, dass ich übersetze, obwohl ich Französisch kann. Und so wird auch hier gesagt, darum, wer in einer Sprache redet, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Redesinn oder meine Aussage ist fruchtleer. Also hier wird gesagt, wenn ich eine Sprache bete, so betet mein Geist. Fußnote 44, das heißt der Geist des Menschen. Nach 1. Thessalonicher 5, 23 bestehen wir aus Geist, Seele und Leib. Nach Psalm 77, Vers 7 hat der Geist die Fähigkeit zu forschen und zu denken. Nach Römer 8, Vers 16 teilt sich der Geist Gottes unserem menschlichen Geist mit. Bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Also mein Geist betet, und es gibt moderne Übersetzungen, die haben hier eingesetzt, so betet der Heilige Geist in mir. Das ist eine Fälschung. Mein Geist ist der menschliche Geist, der betet. Nicht einfach der Heilige Geist in mir und es kommt irgendwie etwas durch mich hindurch, ja? Nein, es war eben so wie bei Adam. Adam hat seine Sprache nicht gelernt. Gott hat sie ihm eingegeben. Und da konnte er sprechen. Die Leute in Babel, die haben die Sprache nicht gelernt, Sumerisch und Babylonisch. Gott hat sie ihnen eingegeben. Und dann konnten sie sprechen. Ihr Geist konnte dann diese Sprache. Und so war das auch beim Sprachenreden. Gott hat den Sprachenrednern diese Sprachen eingegeben. Die ganze Software auf die Festplatte gegeben. Und dann kann Paulus sagen, mein Geist betet. Und jetzt heißt es in den meisten Übersetzungen, aber mein Verstand ist fruchtleer. Ja, jetzt muss man sich überlegen, Geist des Menschen, ein Gegensatz zum Verstand. Ja, aber der Verstand ist ja gerade die Fähigkeit des Geistes. Wenn so ein Problem entsteht, dann muss man sich fragen, ja, was bedeutet das Wort Verstand sonst noch? Ja, man muss immer übersetzen mit der gebräuchlichsten Bedeutung. Das ist ein Prinzip. Und wenn die gebräuchlichste Bedeutung eben keinen Sinn gibt, dann muss man schauen, was hat das Wort sonst noch für eine Bedeutung. Ich habe in der Fußnote erklärt, Nous bedeutet außer Verstand eben auch Sinn, Bedeutung, Aussage, Aussagekraft, Redesinn. Nun können wir eben so den Text richtig verstehen. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber meine Aussage ist fruchtleer, weil der andere nichts versteht. Ich bin ja für ihn ein Barbar. Darum habe ich in Klammer ergänzt, ist fruchtleer für den Zuhörer. 15. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist. Ebenso wie vorher gesagt, so betet mein Geist in Sprachen. Aber ich will auch beten mit dem Redesinn. Natürlich möchte ich in einer Sprache beten, das ist eine Gabe von Gott, aber ich möchte eben auch so reden, dass andere das verstehen. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Redesinn, sodass andere es verstehen, nicht wahr? Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Jetzt wird deutlich, der andere, der zuhört, der kann nicht mal beim Gebet in Fremdsprache, kann er nicht mal Amen sagen. Amen heißt wahrhaftig, wahrlich, so sei es, so ist es, jawohl. Und wenn jemand betet und die anderen beten mit, dann sollten alle laut Amen sagen, und zwar bewusst, weil sie damit sagen, jawohl, das Gebet ist auch mein Gebet. Dann hat jeder gebetet. Nicht nur der, der das Sprachrohr der Gemeinde war. Also, aber hier wie gesagt, ja schau mal, wenn man in Sprachen spricht, kann der andere gar nicht Amen sagen, weil er gar nicht weiß, was es ist. Er sagt nicht, du kannst ja nicht Amen sagen, wenn du in Sprachen redest. Nein, der andere kann es nicht. Er ist der Unkundige, nicht der Sprecher ist der Unkundige. Er weiß nicht, was du sagst. Also der Sprecher, der hat kein Problem. Der wird erbaut, aber der Zuhörer nicht. Vers 17. Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Es geht immer um den anderen. Vers 18. Ich danke meinem Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ich habe in Fußnote 48 geschrieben, Paulus hatte auf seinen vielen Missionsreisen mit allen möglichen Sprachgruppen zu tun. Vergleiche die Barbaren auf Melite, Apostelgeschichte 28,1, oder die Lykaonisch sprechenden Heiden in Lystra, Apostelgeschichte 14, Vers 11, und so weiter und so fort. Als Missionar, als reisender Missionar konnte er sagen, ich spreche viel mehr in Sprachen als ihr alle in Korinth. Er hat auch mehr Gelegenheiten gehabt. Vers 19. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Wörter reden mit meinem Redesinn oder mit meiner Aussage, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Wörter in einer Sprache. 5 Wörter, die verständlich sind, die bringen etwas. Ein Beispiel für 5 Wörter, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Das im richtigen Moment an die richtige Person, das ist Weissagung. Ja, und dann Vers 20, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber werdet Erwachsene. Also er sagt, überlegt euch doch mal. Das bringt doch nichts, einfach 10.000 Wörter, so interessant in einer Fremdsprache, aber niemand versteht es. Nützt gar nichts. Wer doch Erwachsene am Verstand. Ja, jetzt haben wir das Wort Verstand. Ja? Vorhin habe ich gesagt, Nous sollte man hier übersetzen mit Bedeutung, Sinn. Hier ist es ein anderes Wort. Zweimal kommt es vor, ja? Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid ihr unmündig, am Verstand aber werdet Erwachsene. Fußnote 51. Fußnote 50. Griechisch phren. So zweimal in diesem Vers. Dieses Wort erscheint im Neuen Testament nur hier. Ah. Sonst normalerweise benutzt Paulus für Verstand nous. Und jetzt braucht er hier ein Wort, das nur hier vorkommt. Dieses Wort erscheint im Neuen Testament nur hier. Es wurde hier verwendet, weil das übliche Wort für Verstand in den Versen davor in der selteneren Bedeutung Redesinn verwendet wurde. Ja, um klar abzugrenzen. Jetzt geht es um den Verstand da oben, ja? Und Christen sollen also den Verstand nicht an den Nagel hängen. Sondern wir müssen uns überlegen, was nützt wirklich etwas? Gesunder Menschenverstand. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit oder des gesunden Sinnes. Ja, und dann gehen wir weiter, Vers 21. Ich habe überschrieben, Sprachenrede, ein Zeichen für das ungläubige Israel, aber nur, falls man die Sprache versteht. Es steht in dem Gesetz geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Hier hat Gott durch Jesaja, das ist ein Zitat aus Jesaja 28,11, prophezeit, dass er einmal zu dem Volk Israel sprechen wird durch andere Sprachen. Übrigens auf Hebräisch gibt es zwei Wörter für Sprache. Lashon heißt Zunge, ja, das übersetzt man mit Sprache. Und dann gibt es noch Safa, das heißt Lippe, wörtlich. Also beide Ausdrücke. Und hier haben wir gleich beide zusammen. Also Gott will durch Fremdsprachen zu Israel sprechen. Aber leider werden sie dann auch nicht hören. Genau das hat sich erfüllt am Pfingsttag. Als diese vielen Juden gekommen sind aus dem Ausland und Gott hat durch das erste Zeichen der Sprachenrede zu ihnen geredet. Leider sind nur 3000 zum Glauben gekommen und nicht die ganzen Massen. Die Masse hat nicht gehört. Aber wenigstens 3000. Und nun legt Paulus aus. Vers 22. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Jetzt leitet Paulus ab allgemein. Also wenn Gott sagt, er will zu Israel sprechen, diesem ungläubigen Volk, dann sind die Sprachen speziell von Gott vorgesehen in seinem Plan für Ungläubige. Und die Weissagung, die ist ganz speziell für Gläubige. Und nun geht es weiter in Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Orte zusammenkäme und alle in Sprachen redeten und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagten und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde er von allen überführt, von allen beurteilt und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden und so würde er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist wie ein Widerspruch, ja? Jetzt sagt Paulus, schaut, eigentlich hat Gott die Sprachenrede für Ungläubige vorgesehen. Aber jetzt im Fall von Korinth kommen Ungläubige in die Gemeinde und die verstehen die Fremdsprache nicht. Dann ist es kontraproduktiv. Dann meinen sie, ihr seid verrückt. Das bringt nur etwas, wenn die Ungläubigen es verstehen. Aber schau mal, die Weissagung, obwohl die eigentlich für Gläubige vorgesehen ist, nützt die sogar etwas, wenn Ungläubige in die Gemeinde kommen. Die werden dann nämlich überführt werden. Da sehen wir Weissagung hier im Sinn, das Verborgene im Herzen wird durch die Verkündigung ans Licht gebracht. Also das Wort wird genau so angewendet, dass die Ungläubigen, die reinkommen, merken, ich bin gemeint. Ja, das ist Weissagung auch heute noch. Jetzt gehen wir weiter. Ordnung in der Gemeindezusammenkunft, Vers 26. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Aufgepasst, Paulus sagt nicht, so habe ein jeder. Er sagt, so ist es in Korinth. Also jeder, der in die Gemeinde kam, hatte schon einen Psalm auf dem Herzen, eine Lehre, hatte eine Botschaft in Sprachen auf Lager und so weiter. Und jetzt sagt Paulus, aber jetzt müsst ihr schauen, dass das wirklich etwas nützt. Es ist gut, wenn man etwas im Herzen hat, bevor man in die Gemeinde kommt. Und wenn da der Dienst offen ist, sodass die verschiedenen Gaben beitragen können, dann braucht es aber eben die Leitung des Herrn, dass man weiß, aha, jetzt ist das dran. Also man kann nicht einfach kommen und denken, ja, die Gemeinde ist ein Wunschkonzert und jetzt möchte ich wieder mal mein Lieblingslied, ja? Und dann kommt das, ja? So nicht. Sondern muss man, ist wirklich das jetzt dran, sagen wir in der Anbetungsstunde oder was es, worum es sich auch immer handeln mag. Also darum sagt Paulus, es ist so bei euch, alle sind sehr aktiv, aber jetzt müsst ihr aufpassen, alles soll wirklich nützlich sein. Das ist das Gebot der Liebe. Es muss etwas bringen für die anderen. Es kommen bestimmte Regelungen. Wenn nun jemand in einer Sprache reden will, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst und Gott. Warum diese Regelung höchstens drei? Man muss immer denken, wenn man in einer Fremdsprache spricht, verliert man Zeit, nützliche Zeit. Denn in der Zeit, wo man in der fremden Sprache spricht, profitiert niemand etwas. Erst mit der Übersetzung. Und darum ist es begrenzt auf höchstens drei. Bei den Propheten heißt es, Vers 29, Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Nicht höchstens. Und da geht es eben darum, zwei oder drei, diese Beschränkung ist, dass das Fassungsvermögen ist eben auch begrenzt. Und darum müssen wir auch jetzt bald zum Schluss kommen. Ja, und übrigens auch bei den Sprachen, nacheinander. Und heute erlebt man dieses Durcheinander. Alle sprechen irgendwie in Zungen, völlig durcheinander. Und ich habe das vor kurzem erlebt, in einem anderen Land, hinter mir. Ah, oh, mir hat's fast eins gegeben. Wird da voll drauf losgelegt in Zungen. Aber die Leute in Kanada können kein Schweizerdeutsch. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, wenigstens mal Schweizerdeutsch in Zungen zu reden. Können sie nicht. Das hat so getönt, ja? Wenn sie mal einen Fremdsprachigen schon auf Besuch hätten, dann wenigstens Schweizerdeutsch oder auch Hochdeutsch, das verstehe ich auch noch. Ja, und wenn kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden, die anderen lasst nicht schlafen, lasst urteilen. Alles, was weitergegeben wird, müssen wir anhand der Bibel prüfen, so wie die Beröer in Apostelgeschichte 17. Ob es wirklich mit der Bibel übereinstimmt. Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Da sieht man, der Ablauf ist nicht einfach fix festgelegt, sondern ist die Flexibilität da, dass die Reihenfolge auch geändert werden kann. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Da sieht man wieder das allgemeine Priestertum. Und die geistlichen Wirkungen der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist der Gegensatz zum Heidentum. Da wird man nicht irgendwie mitgerissen, sondern wer eine Gabe hat, hat die völlige Kontrolle über das, was er tut. Die geistlichen Wirkungen der Propheten sind den Propheten untertan. Ja? Also nicht so wie ein junges Mädchen war in einem Vortrag und dann konnte sie das Zungenreden während des Vortrags fast nicht mehr zurückhalten. Da ist eine Macht am Wirken. Das ist nicht das. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Abschnitt, überschrieben mit das Schweigen der Frauen in der Gemeindezusammenkunft. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen auch eure Frauen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Viele Christen sagen, dieser Abschnitt ist heute vorbei. Nun ist interessant, Paulus sagt, es ist in allen Gemeinden so, dass die Frauen schweigen. Und das soll eben auch in Korinth so sein. Aber er sagt nicht, die Frauen sollen überall schweigen. Ja? Das heißt, nur in den Gemeindezusammenkünften. Das Schweigebot, Fußnote 69, beschränkt sich auf die offiziellen Zusammenkünfte der Gemeinde. Nicht jede Zusammenkunft von Christen ist eine Zusammenkunft als Gemeinde. Zum Beispiel Hauskreis, Frauensmorgen, Jugendgruppe, Sonntagsschule, Familienandacht und so weiter und so fort. Das sind alles keine Gemeindezusammenkünfte. Und da können Frauen sehr wohl einen Dienst auch durch das Reden tun. Darum heißt es in 1. Korinther 11, jede Frau, die betet oder weissagt. Aber in 1. Korinther 11 heißt es nicht in den Gemeindezusammenkünften, sondern ganz allgemein, prinzipiell. Aber hier heißt es, schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Weiter, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, Fußnote 70, nicht erlaubt, griechisch u, epitrepetai, das heißt in göttlicher Verfügung verboten. Dieser Ausdruck kommt vor in Apostelgeschichte 14, 16, 16, 7, Markus 10, Vers 4. Da geht es um eine göttliche Verfügung. Zu reden. Griechisch laleo. Da wurde gesagt, laleo, das ist so etwas Ähnliches wie lallen. Ja? Das heißt, die Frauen sollen bitte nicht schwatzen. Aber die Männer übrigens auch nicht. Ja, die Frauen schwatzen mehr als die Männer. Meine Frau schwatzt nicht. Ja, also so geht das nicht. Und übrigens, laleo, habe ich hier vermerkt, kommt in 1. Korinther 14 21 Mal vor. Wenn Paulus sagt, wenn ich zu euch komme, Vers 6, und redete, laleo, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagen oder in Lehre, heißt es nicht schwatzen. Es umfasst also alles. In 1. Korinther 14 geht es laleo bei der Lehre, bei der Sprachenrede, beim Gebet. Alles ist mit laleo hier umschrieben. Also es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, das heißt einfach reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Das steht so in 1. Mose 3, Vers 16. Es geht hier also nicht um das Gesetz vom Sinai, nur für Israel, sondern es geht um Gottes Gebot an die Urahnen der Menschheit. Es geht um die Schöpfungsordnung, die für die ganze Welt gilt. Wenn jemand fragt, was heißt Schweigen? Der gleiche Satz sagt, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Also Schweigen heißt nicht reden. Und dann Vers 35, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Lernen heißt nicht lehren. Sie sollen also in der Gemeindezusammenkunft nicht öffentlich Fragen stellen, sondern das im privaten Bereich tun. Ihre eigenen Männer. Der Mann hat die erste Verantwortung in geistlicher Hinsicht für die Frau. Also es ist wichtig, dass die Frau zuerst mal ihren Mann fragt, bevor sie dauernd andere Männer fragt. Ja, das ist so noch nützlich. Gut, wenn der eigene Mann sagt, du, das kann ich dir nicht beantworten, dann geh doch zu. Ja, dann ist es auch gut so. Aber der Mann soll auch durch die Frau motiviert werden. Einfach Fragen stellen. Und das motiviert die Männer zum Bibelstudium. Ja, dann müssen sie einfach. Weiter, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Wieder die Einschränkung nur in der Gemeinde. Aber er sagt schändlich. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Das ist eine ironische Frage. Nicht wahr? In allen Gemeinden schweigen die Frauen, in Korinth ist es anders. Vielleicht, fragt Paulus, ist diesbezüglich in Korinth eine anderslautende Offenbarung empfangen worden, welche die anderen Gemeinden leider nicht kennen. Dann sagt er, oder ist es zu euch allein gelangt? Auch das ist ironisch. Vielleicht ist irgendwo, nicht in Korinth, aber irgendwo anders, eine anderslautende Offenbarung empfangen worden, die leider einzig und allein nach Korinth gelangt ist und die anderen Gemeinden wissen nichts davon. Also es ist unglaublich ironisch. Und dann sagt er weiter, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Jetzt kann man Propheten testen, einen modernen Prophet. Glaubst du, dass das gilt, 1. Korinther 14, 34 bis zum Schluss? Nein, das war für früher mal so, als die Gesellschaft noch anders war. Gut, danke, ich weiß schon. Also ein Prophet oder jemand, der durch den Geist geleitet ist, geistlich, der muss automatisch merken, dass das Gebote des Herrn sind hier. Sonst ist er nicht geistlich. Und dann, Vers 38, wenn aber jemand dies nicht versteht, so verstehe er es nicht. Dann diskutieren wir nicht dauernd weiter. Dann hat er hier einfach, gibt Gott kein Licht. Also es ist unglaublich, diese Dichte der Argumentation. Wo findet man im Neuen Testament zu irgendeinem Thema eine so dichte Argumentation? Alle Gemeinden machen es so, sie sollen schweigen, es ist nicht erlaubt zu reden, sie müssen unterwürfig sein, schließlich sagt das auch das Gesetz. Übrigens, wenn sie lernen wollen, dann sollen sie das zu Hause tun, in der Gemeinde ist es schändlich. Oder meint ihr, das Wort Gottes kommt nur von euch oder ist nur zu euch gekommen? Übrigens, wenn jemand ein Prophet ist oder geistlich, dann kann er das erkennen, dass es ein Gebot des Herrn ist. Und schließlich, wenn er das nicht versteht, dann soll er es einfach nicht verstehen. Unglaublich! Deutlich und erstaunlich manchmal, wie dann Christen sagen, die Stelle ist eigentlich völlig unklar. Kann man in Bibelkommentaren lesen, die Stelle ist sehr unklar, sehr schwierig, eine der schwierigsten Stellen des Neuen Testaments. Ja gut, aber muss man sich fragen, warum die so schwierig ist, wenn es so klar ist. Vers 39, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und wehrt nicht, in Sprachen zu reden. Also, Paulus sagt, Weissagen ist nützlich und die Sprachengabe, diese richtigen Sprachen, eine Gabe von Gott und jetzt sollt ihr nicht ins andere Extrem fallen und sagen, oh, das ist nicht nützlich, also das wollen wir nicht. Nur, das Problem ist, heute, wo sind diejenigen, die eine wirkliche Sprache beherrschen, ohne sie gelernt zu haben? Die Wycliffe-Übersetzer wären froh, Gott würde so wirken. Aber er tut es nicht. Man muss in den Busch, man muss die Kinder mitnehmen, sie Malaria-Gefahr und vielen anderen Gefahren aussetzen und mindestens 15 Jahre hart arbeiten, bis man die Sprache beieinander hat und das Neue Testament. Und dann kommt das Alte. Aber Gott hätte die Sprachengabe geben können, zu Hause am Schreibtisch, am Computer, in irgendeiner eingeborenen Sprache und dann schicken nach Tadschikistan und die haben die neue Übersetzung so richtig, wie es klingen soll. Nein, Gott könnte es, aber tut es nicht. Das ist seine Souveränität. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wir wollen noch zum Schluss beten.